Egal was andere sagen, ich muss mein Leben leben. Für mich und nicht für irgendjemand anderen. Ich habe eine Freiheit gefunden, eine innere und äußere Freiheit. Ich bin nicht so geboren, auch wenn ich es mir gewünscht hätte, und ich bin diesen Weg gegangen, auch wenn er hart und steinig war, und es ist ein Teil von mir. Es geht um das gute Wollen.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute spreche ich mit der Unternehmerin, Künstlerin und Politikerin Gloria Gray, diesmal in meinem Zuhause am Starnberger See, da sie in München bis gestern in dem Theaterstück Diva gespielt hat. Hallo, liebe Gloria. Ich bin sehr glücklich, dass du heute hier bist. Also wirklich, denn mein inzwischen verstorbener Papi hat dich sehr geschätzt. Und heute am 4. November hätte er seinen 101. Geburtstag gefeiert. Er machte uns vor ungefähr 25 Jahren mal miteinander bekannt auf einem Event, ich glaube von Susanne Wiebe, von der Designerin Susanne Wiebe. Und wir begegneten uns zwar trotzdem immer mal wieder, aber irgendwie kam es nie dazu, dass wir uns mal länger miteinander unterhalten haben. Es waren irgendwie so viele Leute dabei. Und ich freue mich so sehr, dass ich dich heute ein bisschen besser kennenlernen darf.
Hallo, liebe Tanja. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine ganz große Freude. Und wie du jetzt in deiner Einleitung schon gesagt hast, es schließt sich für mich ein Kreis, ja, nachdem ich deinen Vater auch sehr, sehr geschätzt habe und wir uns auch leider immer nur bei Events begegnet sind und ich ihn so gerne näher kennenlernen wollte, ergab es sich leider nicht. Ja, und trotzdem ausgerechnet heute, Zufall oder nicht, an seinem Geburtstag darf ich hier in seinem Umfeld sein. Das freut mich und berührt mich ganz arg.
Ja, und mein Papi, wie du weißt, war ja sehr spirituell und er schaut jetzt sicher und hört jetzt sicher zu. Da bin ich mir ganz sicher.
Und gerade das hätte mich so sehr interessiert. Ich bin auch schon seit meiner frühesten Kindheit im Spirituellen sehr, sehr zugetan und ich hätte es nicht erwartet, Harry Valerian, ja. Irgendwann habe ich es mal erfahren und wollte so viel mehr von ihm durch ihn erfahren. Ja, schöne Verbindung.
Also jetzt erfahren wir erst hoffentlich ein bisschen was von dir. Du bist ja 1965 in der längsten Nacht des Jahres, nämlich am 22. Dezember, in Zwiesel in Niederbayern geboren, Sternzeichen Steinbock. Deine Eltern kamen beide aus ärmlichsten Verhältnissen mit vielen Geschwistern. Und deine Mami eröffnete schon als Teenager oder im Teenageralter ein eigenes Wirtshaus in Amberg, lernte dann deinen Papi, einen Fernfahrer, kennen. Und nachdem sie als 18-Jährige von ihm schwanger wurde, heirateten die beiden. Damals benötigte man ja noch so die Erlaubnis von den Eltern oder vom Vater, wahrscheinlich auch vom Vater nur, weil man ja noch nicht volljährig war mit 18, sondern erst mit 21. Und 6 Jahre nach der Geburt deiner Schwester kamst du 1965 im Körper eines Jungen zur Welt. Deine Eltern hatten zu der Zeit gerade so ein Haus gebaut in Zwiesel, wo du aufgewachsen bist und heute auch wieder lebst. Da kommen wir dann später drauf. Dein Leben war also so ein bisschen ein ländliches, aber auch ein etwas raues Umfeld inmitten von Viehhandel und Metzgerei deiner Verwandtschaft sowie natürlich auch diesem Wirtshaus deiner Mutter, wo du schon recht früh so mit anpacken musstest. Und dass es so einen Kindergarten gibt, hast du eigentlich erst in der Schule erfahren, weil irgendwie war dir das gar nicht klar. Und als 4-jähriger Junge hast du dir eine blonde, langhaarige Perücke gewünscht, die du dann auch ein Jahr später bekommen hast. Du wolltest immer irgendwie feminin sein, hattest also ein großes Bedürfnis und fühltest dich mehr und mehr, umso älter du wurdest, auch irgendwie so ein bisschen im falschen Körper geboren. 1992, also mit 26, hast du dich schließlich zu einer geschlechtsangleichenden Operation entschieden. In deiner Biografie, die leider längst vergriffen ist und den Titel hat Mit allem, was ich bin, Schreibst du auf der Rückseite oder in der, wenn man auf Google das sozusagen herausfinden möchte, wie das Buch wenigstens dann so ein bisschen was lesen kann, schreibst du, zwischen Frau sein und Frau werden liegen Welten und die möchten erst einmal durchreist werden. Das klingt für mich nach sehr viel Leid und Schmerz, nicht nur körperlich. Wo begann denn deine lange Reise zum Glück? Gibt es da so einen Augenblick, vielleicht als Kind, wo du gespürt hast, dass du anders bist und dass dieses Anderssein einen Lebensweg in sich birgt, der alles von dir fordern wird, vielleicht sogar auch die ewige Verleugnung deiner Wahrhaftigkeit?
Ja, also dieses Gefühl, nicht stimmig zu sein, sprich das, was ich empfinde, wie ich bin, wie ich mich fühle, ich sage jetzt mal mein Innerstes und meine Hülle, dass das nicht so ganz einhergeht, das habe ich seit frühester Kindheit gewusst und gespürt. Also eigentlich seit ich denken kann, ja, ich kann ja nicht sagen genau mit 4, mit 3, soweit ich denken und empfinden und wahrnehmen kann. Ich wusste das schon sehr, sehr früh, wusste aber auch durch das Umfeld, dass es nach außen hin und für die anderen nicht richtig ist. In der ersten Zeit habe ich mich schon geäußert noch, wie zum Beispiel mit 4, dass ich ganz gerne lange blonde Haare hätte und habe auch mit meiner Cousine vor allem viele typische, ich sage jetzt mal Mädchenspiele gemacht, nicht nur, aber halt auch diese Puppengeschichten, sich schön machen, Prinzessinnen like. Ich habe von ihr die Sachen angezogen und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Die langen blonden Haare haben halt gefehlt und die habe ich dann tatsächlich mit 5 vom Christkindl bekommen. Also da hatte meine Tante Lilly anscheinend ein größtes Mitleid mit mir. Die hat gemerkt, wie sehr ich darunter leide. Aber zu der Zeit war es halt auch noch so, man ist ja ein Kind. Ja, und da ist noch viel durchgegangen. Aber wie ich dann so 8, 9 war, ich habe das immer wieder gemacht und ich werde den Moment nicht vergessen. Ich war auch stolz, was ich dann aus mir gemacht habe mit Tüchern, mit Schminke, improvisiert, hat mir sehr gefallen. Weiß ich noch, bin ich einmal zu meinem Vater, meine Cousine hat im gleichen Haus gelebt, die Wohnung drunter, und ich wollte unbedingt dieses schöne Ergebnis meinem Vater zeigen, ganz unbedarft bin ich dann hochgerauscht zu ihm ins Wohnzimmer und der gerade endlich von der Fernfahrerei zu Hause am Wochenende angekommen, frisch geduscht, auf der Couch, auf der Sportstudio gewartet, im Rippenunterhemd, kam ich daher und gehe so rein wie ein Model und drehe da ein paar so Pirouetten und habe ihn so aus seiner Welt rausgerissen. Ja. Und der schaut mich nur an. Der hat es vorher ab und zu schon mal mitbekommen. Bloß das war dann der Moment, wo er dann sagte, mit dir stimmt doch was nicht. Und die Art, wie er es sagte und vom Timing und alles, wusste ich, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt kann ich das nicht mehr vor anderen machen oder für andere, um mich zu zeigen. Und ab dann habe ich es versteckt gemacht.
Also dann kam eine Scham.
Ich weiß nicht, ob Scham die richtige Formulierung ist. Ja, vielleicht Scham, ein Nicht-Richtig-Sein. Es ist so nicht richtig. Ich mache etwas falsch in den Augen der anderen, obwohl es mir so gut getan hat. Und in dem Alter, ich war ja immer feminin, habe mich, ja, so wie ich halt war, habe ich mich gegeben. Aber es ging ja dann auch schon in der Schule los mit 7, 8, 9. Und braucht man nicht drüber reden. Kinder sagen, was sie denken. Das ist natürlich dann auch, kommt bei einem brutal an. Und wenn man nicht passt zu den anderen oder nicht im typischen Bild, ins typische Bild passt, kriegt man das zu spüren. Ganz einfach. So, ich habe das mehr und mehr heimlich gemacht Und aber es ist immer wieder aus mir rausgebrochen, auch meine Art, wie ich bin, mich zu geben und dann doch mal von meiner Schwester mir ein Rüschenhemd ausgeliehen, ohne sie zu fragen, und bin damit in die Schule, und das Echo war dementsprechend. Also ich habe da furchtbare Sachen erlebt in der Kindheit. Und aber ohne, das ist mir ganz, ganz wichtig, ich erzähle jetzt darüber, weil du mich fragst, und ich erzähle zum Teil, wie es war, aber nicht um zu jammern oder ein Drama draus zu machen, weil ich hatte immer schon einen gewissen Weitblick, Visionen. Ich wusste genau, wer ich bin im Innersten und wie ich sein möchte, wenn ich erwachsen bin. Ich habe als Kind schon im Spiegel die Frau gesehen, die ich dann auch wurde. Ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Ich wusste auch nicht, wie man das nennt, wie ich bin. Also das Umfeld drumherum hat sich's leicht gemacht, und wenn es passte, haben sie mich halt als schwule Sau beschimpft. Weißt du, alles, was anders war, was man nicht einordnen kann, konnte, da gab es anscheinend irgendwie so eine Schublade, und da stand vorne drauf, schwule Sau. So. Das ist Teil meines Lebens, da musste ich durch, das ist der Weg, die Schule. Aber ich hatte Gott sei Dank, wie gesagt, den Weitblick und wusste, dass ich das in die Hand nehmen werde und dass ich mein Ziel erreichte. Ich weiß ja nicht, ich wusste nicht wie, ich wusste nicht wann, aber ich wusste wirklich mit einer Sicherheit, mit einer bestimmten Sicherheit, und es ist ja auch so gekommen, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht überlebt, wenn ich dort hätte bleiben müssen im Bayerischen Wald. Ich muss auch dazu sagen, es war eine gute Zeit. Also eine Riesenverwandtschaft, viele Kinder da, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen. Von dem her wäre es wunderbar gewesen.
Aber es hat ja auch nicht jeder verurteilt. Also es gab welche, aber nicht
jeder. Natürlich nicht jeder, nein. Viele hat es auch gar nicht interessiert. Ja, also vor allem die Erwachsenen, da hast du als Kind, da bist eines von vielen gewesen, da hat man keine große Aufmerksamkeit den Kindern gegeben. Also es kamen sowieso wieder immer neu, und also die Familie, die Verwandtschaft wurde immer größer.
Aber in der Schule musstest du dich schon ein bisschen verstellen.
Total, da habe ich schon angefangen zu schauspielern, musste ich, um zu überleben, und Strategien entwickelt und gewisse Sinne geschärft, Antennen, Radar, Infrarot. Ich habe Situationen schon im Vorfeld erahnt und wusste, wie ich dem aus der Erfahrung natürlich auch aus dem Weg gehen kann. Auch als jugendlicher Mensch dann. Also da muss ich mich mehr und mehr verstellen und anpassen. Und hätte ich nicht mein Ziel gehabt, eben dort auszuharren, bis ich volljährig bin, und dann wegzugehen, um mich zu finden, mich zu entwickeln, mich zu entfalten. Ich fühlte mich lebendig begraben. Und nochmal zurück in der Zeit. Wir sind ja in den 60er Jahren, 70er Jahren. Deutschland boomte. Niemand ging es schlecht. Weißt du, diese Olympiade 72. Die Leute hatten Geld. Es war so ein Wohlstand da. Also mir und meiner Schwester hat's an nichts gefehlt. Unsere Mutter war streng. Die hat uns zur Arbeit erzogen. Da gab's nichts im Überfluss. Ja, wenn andere schon längst ihr Fahrrad, ihr Bonanza-Fahrrad hieß das, hatten, mussten wir dafür arbeiten.
Oder Mofa später.
Mofa musste meine Schwester sich im Wirtshaus als Bedienung erarbeiten, als Jugendliche. Ja, damit man Geld erwirtschaften konnte, um sich das dann zu leisten. Die hat uns da schon sehr früh abgerichtet und vorbereitet aufs richtige Leben, ja. Und das war auch richtig so aus heutiger Sicht. Als Kind fand ich es nicht lustig, wenn die anderen spielten, und wir mussten im Wirtshaus mithelfen, schon nach der Schule, ins Wirtshaus, den Schulranzen in die Ecke, und dann erst einmal in der Küche mit Teller, mit Abspülen und so weiter. Und erst wenn der Ansturm vorbei war mit Mittagessen, so um 14 Uhr, dann gab's Essen für uns. Aber das wussten wir so. Ja. Business first. Immer das Geschäft an erster Stelle. Meine Mutter ist so auch hineingeboren in eine Geschäftsfamilie mit einem sehr strengen Vater. Die hat so gelernt und die hat es uns wieder so beigebracht. Wie gesagt, diese Schule für mich, dieses Leben auf dem Land, es fehlte uns an nichts. Nur ich war halt unglücklich in mir selbst, lebendig begraben. Aber zusammenfassen, so insgesamt, das ist jetzt hier kein Drama und schimpf auch nicht, oder ich erzähle einfach, wie es war. Es ist Teil meines Lebens und insgesamt gesehen ein sehr, sehr, sehr spannendes und auch schönes Leben. Ich möchte nicht tauschen.
Wo hast du aber dann in diesen Jugendjahren Trost und Zuversicht gefunden? Oder gab es das gar nicht?
Also ich konnte mich niemandem anvertrauen. Das wäre für mich das Todesurteil gewesen. Wirklich. Ich wusste, wenn ich mich outen würde. Irgendwann habe ich natürlich auch mal gesehen oder gehört im Fernsehen, da gab es Menschen in Casablanca, die hatten eine Geschlechtsumwandlung, hieß es damals. Und es waren meistens Schönheiten aus dem Pariser Nachtleben. Ja. Also wusste ich, aha, und dann gab es dieses Wort dafür, damals sagte man transsexuell, wobei es mit Sexualität nichts zu tun hat, aber das war halt das Wording dafür. Und dann wusste ich, aha, das gibt's. Dann habe ich von Amanda Lear gehört, die wahrscheinlich, vielleicht, man weiß es nicht genau, und die tiefe Stimme, und das hat mir Hoffnung gegeben, dass ich nicht die Einzige bin, weil bis dahin dachte ich, ich wäre ja der einzige Mensch auf der Welt, der so ist. Es gab ja keine Gleichgesinnten. Zu der Zeit war es auch eine Schande, schwul zu sein. Es hat sich ja niemand das Leben zu leben getraut, ja, auf dem Land zu der Zeit. Du kannst ja nicht, das war so irgendwie das Schlimmste. Das war wirklich eine Schande. Und ich hätte mich nie getraut, mich zu outen. Anvertrauen, auch nicht meinen Eltern, weil meine Mutter, ich hatte sehr Respekt vor meinen Eltern und ich dachte, meine Mutter als die angesehene Geschäftsfrau, die sie war, wenn die das erfährt, vor lauter Scham und Schmach und Schand, bringt sie sich um. Das dachte ich echt und meinem Vater dachte ich, also es war ein dominanter Löwemann, also der konnte schon streng sein und dachte, wenn der was irgendwie spitz kriegt in der Richtung, der läuft amok. Und bringt mehrere Leute um die Ecke. Nein, große Angst, ganz große Angst, wirklich. Das war für mich das Schlimmste. Ich wusste, ich muss aushalten. Ich habe mit 15 bin ich aus der Schule, aus der Hauptschule, habe eine Lehre angefangen. Da hat meine Mutter drauf bestanden. Ich wäre am liebsten vorher schon
geflüchtet. Friseurlehrer?
Eine Friseurlehre in Zwiesel. Und die habe ich gemacht. Also seit ich 15 bin, stehe ich im Leben und arbeite. Und habe die Lehre gemacht und das Wochenende drauf war ich weg und für insgesamt 27 Jahre. Aha. Aber ich musste aushalten, bis ich volljährig bin und die Lehre hatte. Und da auch im Nachhinein muss ich sagen, hatte meine Mutter recht. Und für mich war es dann auch gut so, weil dann hatte ich einen Beruf und da konnte ich gleich in München dann anknüpfen, genau, und arbeiten.
Du bist ja dann, wie gesagt, mit 18 schon nach München gegangen, bist dann in dieser Großstadt, 1983 war das dann wahrscheinlich so, angekommen. Es war ja da irgendwie weltoffener, toleranter, zumindest als Wiesel, immer noch Bayern. Und in dieser Zeit waren ja auch viele internationale Stars wie Freddie Mercury in München, die da solche Platten aufgenommen haben. Und das Nachtleben in den unterschiedlichsten Clubs boomte ja auch. Da war es aber dann schon so, dass du dich gleich geoutet hast, oder?
Ich habe mir von Zwiesel auch schon Stellen, also Friseurläden angeschaut, mich beworben und habe natürlich auch geschaut, wo möchte ich wohnen und wie es der Zufall will. Also ja, Zufall ist das, was wir draus machen, ja, ganz klar. Und ich hatte in Zwiesel einen Bekannten, einen Koch, der dort auch eine Lehre gemacht hat und der ist nach München gegangen, schon ein Jahr vor mir. Und der hatte ein Apartment, lustigerweise am Viktualienmarkt, Utzschneiderstraße, direkt über ein Kais Bistro. Und es ist Kais Bistro, das kannte ich nur aus den Magazinen, bunte Doppelseiten über Kai und Achim und dieses Promi-Lokal.
Müssen wir vielleicht den Hörern, die etwas jünger sind, gibt's auch bei mir, erklären, dass das halt früher so das Innenrestaurant war. Also wo dann auch nachher mal schnell die Tische so ungefähr hochgeklappt worden sind und dann wurde es eine Party. Ja? Also man ging ins Kais Bistro.
Ein bezaubernder Ort, magisch. Die beiden waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Idee. Und da waren sehr viele Stars und Prominente und Schauspieler, die ich natürlich im Bayerischen Wald, man hatte damals 3 Fernsehprogramme, weißt du?
Ja.
Und mit ganz viel Glück vielleicht noch Österreich 1 empfangen im Bayerischen Wald. So, das war, so konnte man sich die Welt nach Hause ins Wohnzimmer holen. Und denke ich mir, ja, was für ein Zufall. Und der hat da gewohnt und hat dann ein winziges Apartment mit 21 Quadratmetern gehabt und hat zu mir gesagt, ja, weil ich ihm gesagt habe, ich möchte auch nach München und suche eine Wohnung und finde nichts. Und er hat gesagt, ja, kannst du die erste Zeit erst mal bei mir bleiben, ja. Aber, und das habe ich gemacht und bin dann bei ihm eingezogen und das Gleiche hatte er jemand anderem auch angeboten. Das waren wir zu dritt. 3 junge Menschen auf 21 Quadratmeter. Das hat mir aber nichts ausgemacht. Ich habe auf einer Matratze am Boden geschlafen. Ich war glückselig. Noch nie was schöner in meinem Leben. Weißt du, die Umstände habe ich alles in Kauf genommen. Hauptsache weg und Hauptsache ein Schritt in ein neues Leben und in eine neue Freiheit. Und das Lustige war, ich war nicht lang da, hat sich dieser Koch, der mir das angeboten hat, geoutet. Dann ein Friseur aus einer anderen Ecke im Bayerischen Wald, der bei ihm war, auch geoutet. Und ich habe mich dann auch langsam geoutet im innersten Circle.
Ja.
Die sind alle geflüchtet, verstehst du? Die sind alle geflüchtet, ja, weil's dort nicht leben hätten können. Ich wusste nicht von den anderen am Land. Den einen kannte ich eh nicht, den anderen schon. Der hatte da Freundinnen, aber der hat auch nur ausgehalten, bis er weg konnte. Also, ja, und dann
waren wir... Aber im Friseurladen warst du keine Frau?
Nein, am Anfang nicht. Nein, nein, das war ja ein Prozess, ganz klar. Ja, dann war ich erst mal da und Kais Bistro und das Apartment waren im Gärtnerplatzviertel. Und zu der Zeit war das wirklich hochkonzentriert an, heute würde man sagen, Regenbogen-Community, Queer-Community, LGBTIQ-Sternchen, bla 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 bla, whatever. Und da war auch wirklich was los. Und du hast es gerade gesagt, also München war da wirklich, da war München noch sexy, möchte ich mal behaupten. Weißt du, da gab es das Café Extrablatt, da gab es das
Munich.
Roxy.
Ja, Café Munich.
Das Café Munich und das Roxy von Iris Berben, dem Mann, ja. Und alles war so spannend und aufregend und Monaco Franzi und Key Royale und überhaupt.
Ja.
Und ich mittendrin. Okay, mittendrin, also unter 1,5 Millionen Menschen. Aber das war für mich natürlich schon ein Riesenschritt. Also hier ist auch sehr viel entstanden. Freddie Mercury, Queen, Donna Summer, auch Amanda Lear hatte ihre Erfolge hier in München produziert. Da war schon was los, muss ich sagen, ja, an der Isar. Und ich habe erst in Pasing gearbeitet, war das sehr, sehr gut. Da wurde jemand aus Schwabing auf mich aufmerksam, ein Besitzer eines Friseurladens. Und habe ich gleich in einem ganz tollen, schicken Promiladen auf der Leopoldstraße gearbeitet. Es ging sehr, sehr schnell. Und was ich vorhin sagen wollte, also Schicksal ist, was man draus macht. Oder Zufall und Schicksal. Man hat selbst in der Hand. Erstens schon mal gedanklich, ja, was man sich wünscht, was man herbeidenkt, sehnt. Und wenn man auch wirklich reingeht, wenn man was dafür macht. Also das Universum so ganz allein wird es nicht richten, aber man muss schon auch was dafür tun. Und ich war immer, wenn ich eine Idee hatte, ich habe mich dann richtig reingestemmt, weißt du?
Herrlich.
Und habe das auch über kurz oder lang immer umgesetzt. Und deshalb so viel, ich nenne es jetzt mal Glück. Ich hatte auch unglaublich viel Glück, so sehe ich das heutzutage. Aber auch das habe ich selbst generiert natürlich, ja, weil ich mich so reingegeben habe in das Ganze.
Wie war denn damals das Nachtleben, das Münchner Nachtleben für dich? Hast du diese Stars auch mal persönlich kennengelernt? Und bist du denn damals, also Anfang der 80er Jahre, auch schon selbst manchmal auf der Bühne gestanden oder nur im Friseursalon?
Also bei mir ging das sehr schnell, die ersten paar Monate, die ich da war. Wie gesagt, habe ich mich sehr schnell integriert, reingefunden und in der Gegend waren eben auch Kabarets, wie zum Beispiel das Old Mrs. Henderson, da gab es Travestie-Shows, da bin ich hingegangen und habe zum ersten Mal das live gesehen, ich kannte das nur aus dem Fernsehen und dachte, mein Gott, wie wunderbar. Die leben das, was ich gerne machen würde, was ich ein Leben lang schon getan hätte. Und dann bin ich da wie so ein Single am Boden gesessen, das war am Sonntagabend, knallevoll. Und so voll, es war ja nur für 100 Leute oder 80 und am Boden und hat es aufgesogen, was die da machen, Playback, gesungen, getanzt, Federn, Glitzer, Strass, Glamour. Ich hätte es mir so gewünscht, aber ich sah mich noch so weit weg von dem Ganzen. Ja, ich war ja ganz in meinen Anfängen. Und ich bin dann im Herbst gekommen und im Fasching drauf, 11.11., ging es ja schon los, war ich dann quasi im Fummel unterwegs. Als Kind ins Wiesel auch ab und zu, natürlich Prinzessin, Indianerin, bis dann auch mal eine blöde Bemerkung kam von jemandem, von einem Stammgast. Das war für mich das Höchste, da konnte ich mich in der Öffentlichkeit zeigen, weißt du, im Kleid oder so. Aber mit zunehmendem Alter dann, wie ich dann 9, 10 wurde, auch dann andere haben da gemerkt, aus deren Augen, das stimmt was nicht. Und da reichen 1, 2 Bemerkungen und das reicht dann. Das machst dann nicht mehr öffentlich. Macht keinen Spaß. Und im Fasching dann habe ich gemerkt, dann war ich natürlich in der Szene unterwegs und das gefällt mir und Gleichgesinnte. Und dann war der Fasching vorbei und dann habe ich das so vermisst und habe es dann angefangen am Wochenende zu machen und bin eben in die schwul-lesbischen Clubs gegangen. Und dann habe ich mal eine Frau kennengelernt, eine Spanierin, die tatsächlich die geschlechtsangleichende Operation schon hinter sich hatte. Und dann bin ich mit der, habe ich sie angesprochen, da habe ich sogar heutzutage noch ein Foto von. Und dann war ich so neugierig, dann ist mit mir auf die Toilette gegangen, hat sie gesagt, magst du das sehen, magst du das Ergebnis sehen, sage ich, ja bitte. Dann sind wir in die Kabine gegangen, die hat gleich ihr Strickkleid hochgerollt. Und ja, wunderbar, Wahnsinn. Und wer ist denn der Arzt? Und wie geht das los? Und hat die mir Tipps gegeben? Das war ja alles vor Internet, bitte sehr. Es war so mühsam, ja, Ärzte zu suchen, Gleichgesinnte. Heutzutage machst du ein paar Klicks, dann bist du in Foren und hast gleich 100.000 Informationen. Und da habe ich ziemlich schnell angefangen, einen Endokrinologen mir zu suchen, einen Psychologen, Psychiater, um das Rezept zu bekommen für die Hormone und Sitzungen zu machen. Ich fand's eigentlich, ich für mich hätte es nicht gebraucht. Es war überflüssig, aber ich weiß, ich musste das machen, um ja, an meine Papiere zu kommen.
Genau.
Es hat schon Sinn gemacht, aber ich für mich war gefestigt und wusste, was ich schon seit jeher wollte. Ja, und dann habe ich angefangen mit Hormonen. Und das spürt man, also spürte ich ziemlich schnell, also Wachstum von der Brust, auch da mit Stimmungsschwankungen.
Aber da warst du doch noch in München.
Da war ich noch in München.
Hab du bist ja dann später auch in die USA gegangen.
Ja, ziemlich bald auch.
Das ging alles. Aber da, wenn du jetzt schon angefangen hast mit den Hormonen, dann konntest du doch eigentlich gar nicht mehr deine Eltern besuchen.
So ist es. Ich habe weniger und weniger meine Eltern besucht. Ja, ich habe es nicht vermisst, ganz ehrlich. Ich habe den Bayerischen Wald nicht vermisst. Nichts und niemand. Ich war in einer neuen meiner neuen Welt und habe das Alte ziemlich gut hinter mir gelassen und habe dann versucht, möglichst wenig nach Hause zu fahren. Ostern natürlich und Weihnachten, meine Mutter, wie geht's dir, warum kommst du so selten? Und ich hatte dann schon Gründe, warum ich nicht komme. Weihnachten dann noch, dann habe ich mich noch so ein bisschen verstellt, ich habe dann die Haare noch lang wachsen lassen und so. Und Jahre später, da war ich mal zu Hause und bin vom Bahnhof ausgestiegen Richtung Haus meiner Eltern und habe mich anscheinend ein Verwandter gesehen. Und er hat dann zu seiner Frau gesagt, schau mal, die haben mich gesehen auf der Straße. Da findet anscheinend eine Veränderung statt. Wird ja immer weiblicher. Das hat sie mir aber Jahre später, also das haben die schon gesehen. Meine Eltern anscheinend noch nicht. Meine Mutter hat nichts gesagt, mein Vater auch nichts, was mich sehr freute. Aber ich habe dann, wie gesagt, immer mehr Abstand genommen und meine Schwester lebte zu der Zeit schon in den USA, sie und ihr Mann aus Regensburg. Die sind beruflich nach USA gegangen und dann habe ich sie gefragt, ob ich sie nicht eine Zeit lang besuchen möchte. Dann habe ich meinen Friseurjob hier aufgehört und bin nach Vermont in die USA gegangen und habe mich dann ziemlich bald meiner Schwester anvertraut. Und die hat gesagt, dann fahren wir doch mal nach Montreal, weil die waren in Vermont, sehr nah an der kanadischen Grenze. Da waren wir in 2 Stunden in Montreal Downtown. Und ja, da gab es dann wieder so eine schicksalshafte Begegnung.
Aber was konnte, du bist ja lange geblieben, also fast 3 Jahre, oder?
Insgesamt. Also ich bin zwischen Vermont und USA, ich war ja als Touristin in den USA.
Ja, quasi, ja, musst ja immer hin und her.
Immer über die Grenze hin und her und hin und her, das hat aber schon gepasst. Insgesamt, zusammengerechnet waren es 2 oder 3 Jahre, aber ich bin, ja Moment mal, es war dann so, dass ich mich meiner Schwester anvertraut habe und dir gesagt, ja, wann willst du es unseren Eltern sagen? Dann habe ich gesagt, ich bin da noch nicht so weit, ich kann das nicht. Ich lebe jetzt in Montreal und habe gleich am ersten Abend in einem Club, in dem sich ja Menschen meiner Couleur getroffen haben, eine Frau kennengelernt, die hat mich gesehen, hat mir gewunken und ach, wer bist du denn und wo kommst du her und wo lebst du hier in Montreal? Dann habe ich gesagt, ja, in einem Motel. Dann hat sie gesagt, was zahlst du da? Sage ich, ja, $35 die Nacht. Dann hat sie gesagt, wenn du wiederkommst, kommst zu mir, gibst mir einen 20er, kriegst noch ein Frühstück pro Nacht. Und es war so wunderbar, so bezaubernd, auch eine Steinbockfrau. Wir haben uns so verstanden und die war gute 20 Jahre älter als ich und hatte das, was ich vor mir hatte, schon hinter sich. So, sie war ein super Beispiel für mich. Richtig ein Idol, um zu sehen, es ist möglich, das zu machen, so zu leben. Und ja, dann bin ich bei ihr eingezogen. Und dann habe ich erst mal Monate in Montreal gelebt, immer wieder mit Abstecher zu meiner Schwester. Und irgendwann war der Moment, dass ich dann gesagt habe, meiner Schwester, jetzt, glaube ich, sage ich es meinen Eltern. Unseren Eltern. Ich bin jetzt soweit, ich weiß, was ich will, wie ich leben will und egal, was andere sagen, ich muss mein Leben leben. Für mich und nicht für irgendjemand anderen. Und da war ich dann auch schon so weit, dass es mir egal gewesen wäre, wie die Reaktion ausfällt. Also wenn die gesagt haben, du brauchst gar nicht mehr kommen, mit sowas können wir nichts anfangen oder beschimpft. Ich war so weit, dass ich das in Kauf genommen hätte.
Aber was hast du denn in dieser Zeit, wo du eben weit weg von der Heimat warst, in dir selbst finden können, was du daheim vergeblich suchtest? Also war da irgendetwas, irgendeine Initialzündung, irgendetwas? Oder glaubst du, diese Entwicklung, wenn du jetzt noch ein bisschen länger in München geblieben wärst, auch gemacht? Oder brauchtest du diese Freiheit, diesen Abstand?
Im Nachhinein betrachtet hätte ich es in München wahrscheinlich auch gemacht, aber nicht in der Geschwindigkeit. Und dieser Abstand hat mir so gut getan, weil ich wusste, ich bin so weit weg von allem. Keiner hier in Kanada kennt mich, kennt meine Vergangenheit. Das ist nicht so wie heute, ja, dass jemanden sofort findest im Netz und gleich alles weißt. Ich habe eine Freiheit gefunden, eine innere und äußere Freiheit. Und auch jetzt, heutzutage, muss ich sagen, ich habe viel erlebt, viel Schönes, hauptsächlich Schönes, das, was ich erleben wollte. Aber diese Zeit in Kanada, in Montreal, war die schönste Zeit meines Lebens. Ich habe nie wieder so dieses Gefühl von Freiheit gespürt und über so einen langen Zeitraum mich in meiner Mitte befunden. Mir ging es so gut mit so wenigen. Ich hatte da auch wieder ein ganz kleines Zimmer, ja, zur Untermiete, war unterwegs mit Gleichgesinnten, hatte ein Ziel. Ich hatte natürlich das Ziel, das Ganze zu vervollständigen, ja. Und das Leben war schön und ja, diese Art von Freiheit, dieses Gefühl, habe ich so nie wieder erlebt. Und ich bin so froh, dass ich das erleben durfte, zusammen mit dieser Frau, mit dieser Freundin.
Aber Teil dieser Freiheit war ja auch die Befreiung von dieser Lüge. Denn du hast es ja dann deinen Eltern auch wirklich gesagt. Wie war das denn?
Das stimmt. Ich habe dem Bruder meiner Mutter, also meinem Onkel, Bescheid gesagt. Ihm habe ich mich auch, ja, ihm gegenüber geoutet. Für den war es auch keine Überraschung. Sagt, er weiß das eh schon immer. Er hat auch nie was gesagt, das finde ich auch sehr, sehr gut. Also nicht irgendwie Druck gemacht oder so. Er hat beobachtet, weißt du, und gewartet. So. Tut auch gut, also die richtigen Menschen, um einen zu haben. Dann habe ich gesagt, so und so ist es. Ich möchte es meiner Mutter sagen, deiner Schwester. Kannst du sie vorbereiten? Und er ist dann zu ihr gegangen, zu meiner Mutter, und hat mich dann angerufen. Es war ja damals auch so kompliziert. Zu der Zeit kostete ein Telefonat Deutschland, USA, 7 D-Mark die Minute. Da habe ich noch Postkarten geschrieben, weißt du?
Musst du dich kurz fassen.
Und Briefe. Dann war er bei ihr und ich habe ihn dann angerufen, plus die Zeitverschiebung noch. Ich natürlich schon gespannt, ganz klar, auch wenn ich wusste, was ich will und mir egal war, was andere meinen. Aber ich war schon nervös. Dann sagte er, ja, sie war sehr gefasst und ja, sie möchte gerne mit dir telefonieren, und haben wir dann einen Termin ausgemacht. Und dann habe ich angerufen, es war kein langes Telefonat, und sie hat sofort am Anfang gesagt, du musst wissen, egal was ist, du bist und bleibst unser Kind. Und jetzt gib er dann noch an Papa ans Telefon. Dann kam der her und hat das bestätigt. Also es ist wie ein Wunder. Ich habe nämlich mit ganz was anderem gerechnet. Jetzt musst du dir vorstellen, ich habe mich über Jahre weggelebt von zu Hause. Die wussten nicht, warum. Ich glaube, die waren dann sogar froh, dass sie wussten, was der Grund ist, warum ihr Kind ja keinen Kontakt mehr wollte. Die hatte schon Bedenken, dass ich vielleicht abgestürzt bin, irgendwie Drogen, kriminell, wie auch immer. Und war dann erleichtert, dass ich mich wieder gemeldet hat. Und die waren dann sofort bei mir. Also das war auch eigentlich hinter dem, was ich mir gewünscht habe. Aber wir haben dadurch wertvolle Zeit verloren. Aber ich glaube, dass die Zeit vorher einfach nicht reif war. Ich war nicht so weit, die war nicht so weit. Aber das waren schon einige Jahre, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter sehr gelitten hat darunter, dass ich mich so abgenabelt habe. Ja.
Also mehr darunter gelitten, dass du keinen Kontakt zu ihnen wolltest, als das, was dann wirklich die Tatsache war.
Ja.
Also es war dann gar nicht mehr so schlimm für sie.
Überhaupt nicht. Und weißt du, was das Besondere war? Bis zu deren Tod nicht ein einziges Mal, dass sie irgendwie hinterfragt hätten oder dann angefangen hätten zu diskutieren oder warum ist das so oder warum hast du uns nichts eher. Die haben das angenommen innerhalb ein paar Stunden, ja, als mein Onkel meiner Mutter das sagte, bis zu unserem Telefonat. Und dann war der Käse anscheinend gebissen. Also mir ist das ein Rätsel, wie die das so schnell in ihrem Kopf klargekriegt haben. Nie wieder. Am Anfang hatte meine Mutter ein paar Mal sich versprochen, meinen alten Namen, beziehungsweise anstatt, ja, sie sitzt ja eh hier neben mir, also, und meinte mich und hat halt dann gesagt, ja, er sitzt eh da. Hat sich versprochen, hat sich im gleichen Moment erschrocken, dass ihr das rausgerutscht ist. Und ich war damals so empfindlich, da wenn jemand so ein, in meinen Augen so einen Fehler macht, ich war so beleidigt, hab die noch beschimpft, teilweise aufgestanden und gegangen, weil sie nicht sofort mich angenommen haben. Ich war sehr streng dann mit allen, weißt du, ich war richtig streng. Wehe einer hat mich nicht so gesehen, wie ich gerne gesehen worden wäre.
Aber dieser Moment, wo du es deinen Eltern gesagt hast, da war ja, wo du noch in Amerika warst.
Ja.
Hast du ja dann deine Hormone genommen, hast eine brustaufbauende Operation
genau,
gehabt.
Genau, habe ich in Kanada noch gemacht.
Nase ein bisschen korrigieren lassen. Das heißt, irgendwann war ja dieser Moment, wo du gesagt hast, so, und jetzt gehe ich mal wieder nach Hause und jetzt sehen die mich auch.
So,
hast du denn da schon einen neuen Vornamen gehabt?
Ja, den hatte ich schon in München, in den Faschingszeiten ganz schnell. Ich weiß aber nicht mehr woher. Gloria. Ich bin eine Gloria. Schau doch hin.
Schau einfach. Kann ich ganz hin. Unterstreichen.
Ich bin eine Gloria.
Aber jetzt standst du da plötzlich. Bist naja, wieder zurückgekommen.
Dann habe ich mich angekündigt und habe mich einen Freund vom Flughafen abgeholt. Da hatte ich dann schöne lange Haare, schon eigene, nichts mehr Perücken. und hatte eine Brust und schön gekleidet. Und ich glaube, dass ich es nicht übertrieben habe. Am Anfang neigt man ja dann schon ein bisschen auch zum Übertreiben mit allem. Mehr ist mehr. Und dann bin ich nach Hause gefahren im Bayerischen Wald nach Zwiesel. Und dann waren die, also es ist unbeschreiblich. Als wär's nie anders gewesen.
Also die haben dich auch in den Arm genommen. Und
alles, als wär's nie anders gewesen. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben. Und mein Vater, ab dem ersten Moment bis zu seinem Tod, hat der sich nicht einmal versprochen. Der hat dann von seiner Tochter gesprochen. Und wie ich schon sagte, ja, also ein eigentlich ein mundfauler Mann, eher so der bayerische Grantler, ja, kein Wort zu viel, mag sei Ruhe, Fernfahrer, da ist er allein in seiner Kabine, weiß, muss sich mit niemandem ärgern und niemand muss sich mit ihm ärgern. Also da hatte ich schon größten Respekt. Der hat das sofort verinnerlicht. Ich glaube, ich könnte es nicht.
Ich glaube, das könnte man auch Liebe nennen.
Wahrscheinlich. Seine Art von Liebe, ja.
Jetzt warst du also zurück. Jetzt muss ich hier an der Stelle nochmal fragen, warum bist du denn dann überhaupt zurück?
Ich glaube...
Also ich meine jetzt nicht zurück, um dich mal wieder blicken zu lassen, sondern du bist ja wirklich zurück. Ja. Also du hast ja wieder deine Stelle da angenommen bei dem Friseur, wo du vorher gearbeitet hast. Ich glaube sogar das gleiche Zimmer irgendwie oder so ungefähr.
Im gleichen Haus, ja, wieder.
Aber wenn du sagst, das war das Schönste, was du je erlebt hast, ist da nicht die Tendenz ganz groß, dass man sagt, ja, hier ist mein neues Leben, mein neues Wirken?
Es hat mir sehr, sehr gefallen, aber ich glaube, ich habe Deutschland schon auch ein bisschen vermisst. Bayern und München ist ja meine Sprache, ist ja meine Kultur auch, so schön es da war. Und ich wollte ja auch im normalen Leben leben. Ich habe dann auch angefangen, in München schon so in Travestie-Shows mitzumachen, in Kanada auch. Und es war ja hauptsächlich Nachtleben. Ich habe ja nur noch nachts gelebt. Ja, und wahrscheinlich hat mir dann die Heimat schon ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich mal wieder zurück, habe das vorher aus Kanada eben noch eingetütet, dass ich wieder in der Utzschneiderstraße unterkomme und auch wieder arbeiten kann. Dann war ich wieder eine Zeit lang da und habe hier wieder Ärzte besucht und geschaut, wie geht's weiter, und habe mich hier wieder nachts auch, also Tag und Nacht habe ich gearbeitet, nachts in Shows gearbeitet. Und dann bin ich aber nochmal nach Kanada. So, das war ungefähr ein Jahr wieder hier und dann wieder dort. Ich war ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Also
so Ende der 80er Jahre, davon sprechen wir jetzt.
Ja,
so,
87, Ende der
88,
ja,
89.
So, genau. So, das war alles der Prozess, das war die Entwicklung. Und dann habe ich mich auch in Kanada mal verliebt. Und das ist ja auch ein Grund, warum man dann wo ist oder sein möchte und bleibt, so. Und dann hat mir aber Deutschland auch wieder gefehlt. Und ich habe schon immer, also schon sehr geschätzt, also in Deutschland zu leben. Und ich kann den Vorteilen schon durchaus auch was abgewinnen. Und in den USA war es ja auch immer so, also du, mit Versicherung. Und da musst wirklich ganz viel arbeiten, damit du dir das alles leisten kannst. Vor allem, wenn du da lebst. Es ist ja nicht so wie im Urlaub, wo man Geld dabei hat. Und Florida ganz wunderbar. Und New York. Aber wenn man dann überleben muss da, dann musst du schon auch strampeln. Und ich war ja keine Kanadierin.
Ja, genau.
Ja, und auch keine Amerikanerin. Das hat es ja nicht einfacher gemacht. Und in Kanada, in Montreal, hat man Französisch gesprochen. Das konnte ich nicht so. Es gab überall Vor- und Nachteile für mich. Ja,
klar. So. Und als du dann wieder zurück in München warst, vergingen ja ein paar Jahre. Und du hast als im Friseurladen gearbeitet. Und 1992 kam dann also dieses besagte Jahr. Du warst gerade mal 26 Jahre alt. Als sogar zwei deiner Lebensträume, deiner großen Lebensträume in Erfüllung gingen. Nämlich einmal die geschlechtsanpassende Operation, mit der du ja dann auch deinen Namen und dein Geschlecht in deinem Pass ändern konntest. Also einmal erfüllte sich dieser ganz große Traum und nur ganz wenige Monate später ein weiterer, nämlich so als Entertainerin so wirklich auf der Bühne große Karriere zu machen. Du bekamst nämlich nur wenige Monate nach deiner Operation, wie gesagt, durch ein Casting, zu dem 60 Frauen irgendwie geladen worden sind in zwei Runden, die Chance, die Moderation der neuen Sat.1-Comedy-Show Halligalli zu übernehmen und wurdest damit sehr erfolgreich und auch sehr bekannt. Wie würdest du denn rückblickend diese Wandlung und Fügung beschreiben? War das wie ein Ankommen in der Glückseligkeit?
Ja, Ziel erreicht. Das hat mir dann sogar sowas Ähnliches eher wie Angst oder Bedenken eingejagt. Also ich habe ja, wie ich dann hier war, dann so mit Mitte 20 hier in Bayern, wirklich Tag und Nacht gearbeitet, tagsüber im Friseurgeschäft und nachts meine eigenen Shows schon gehabt, als Veranstalterin, Produzentin, habe andere Künstler engagiert. Da habe ich 1991 schon die erste Gloria Gray Show gemacht, damals im Together in der Hans-Sachs-Straße. Und ich wusste dann für mich, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt ist die Zeit reif. Ich will jetzt das Ganze vollenden und die Operation machen. Und es war dann im August, 13. August 92. Furchtbar heiße Zeit und fast zwei Wochen im Krankenhaus. Das war schon eine heftige,
in München,
ja. Es war schon eine heftige Geschichte. Und auch die Zeit danach. Das war schon wirklich, kann man sagen, einschneidend und sehr, heftig. Und auch da wieder meine Mutter wusste das dann, aber sie hat mir immer schon gesagt, sagt mir nicht, wann der Tag ist, sagt mir das nicht. Ich drehe durch, ich werde wahnsinnig. Ich will nicht wissen, wann die OP ist. Sag's mir danach, aber vorher bitte nicht. Da war sie so, also das hätte sie nicht ausgehalten.
Hat sie mitgelitten?
Mitgelitten. Meine Schwester wusste es und dann, ja, dann habe ich meine Schwester angerufen. Und die hat dann meine Mutter und dann haben die alles liegen und stehen lassen und sind dann sie und mein Vater von Swissel nach München und sind rein in das Krankenzimmer und mein Vater wirklich auf mich hingestürzt und nimmt meine Hand und gibt mir einen Handkuss.
Was für eine schöne Geste.
Wahnsinn. Ach, Wahnsinn. Weißt ja. Du, von so einem Mann, wo du das... nicht
ja, du kamst ja nicht aus einer Bohemian-Familie, die irgendwie in Paris...
In keinster Weise, nicht mal Künstler, weißt du, gar nichts. Ja, und die Zeit danach, meine Mutter, weiß ich noch, also die war hier und hat mich gepflegt und gewaschen und die Sitzbäder vorbereitet. Also alles, was eine Mutter machen kann, so ein Mutterherz gibt, hat sie gemacht. Also die war schon tough. Die hat auch, wie sie es erfahren hat, von mir übers Telefon, ganz schlau, Flucht nach vorne, hat alle Verwandten zusammengerufen in ein Lokal.
Also damals erfahren,
ja,
als du von Amerika...
Ganz kurz zurück, weil es mir jetzt einfällt. Ja. Und hat einfach nur gesagt, nur damit ihr es alle wisst, ich habe zukünftig zwei Töchter. Fall erledigt. Dann war das natürlich Tagesgespräch, mehrere Wochen lang Tagesgespräch, aber die hat das so, ja, wunderbar gelöst. Ja. Und dann die Zeit danach, und dann habe ich auch ziemlich schnell schon wieder angefangen, Shows zu machen. Kaum habe ich mich erholt, ich war immer schon ein Arbeitstier. Und dann war ich im Henderson und hatte eine Show, ja, The Munich Magic Boys. Und dann kam eine Casterin, eigentlich wegen den Tänzern, hat mich gesehen und hat gesagt, ja, wir suchen eine Assistentin für Moderator. Es muss eine große Frau sein, magst mitmachen? Wir haben Casting, zwei Castings, du hast es gerade erzählt. Und tatsächlich haben die sich für mich entschieden. Und ich war dann noch im Friseurladen und Anfang Dezember hat die mich angerufen nach zwei Castings. Gratulation, wir haben uns für dich entschieden. Wir fangen am, weiß nicht, kurz vor Weihnachten an, 20. Dezember. Und sage ich, das ist super, aber ich weiß nicht, ob ich da raus kann aus dem Friseurgeschäft. Ja, ich habe ein Vertrags-Weihnachtsgeschäft. Und dieser Besitzer damals, mit dem hatte ich nie viel Kontakt, aber der hat ein ruhiger Mann auch, der aber das Ganze mitbekommen hat und mich auf seine Art unterstützt, hat mich mehrmals, wenn ich im Ausland war und wieder zurückgekommen bin, vor allem als ich dann als Gloria zurückgekommen bin, in der Zeit, es war nicht selbstverständlich, ja, so einen Exoten da im Geschäft zu haben, wieder genommen, ohne großen Trara. So, ich hatte auch ein Leben lang immer wunderbare Begegnungen, mir zugetane Menschen. Auch das gehört zum Gesamtglück, ja. Anziehung. Mhm. Die Menschen, du hast es vorhin gesagt, die man treffen soll, die trifft man. Also es war, wenn ich zurückschaue, wirklich, es ging Step by Step. Und mit Mitte 20, 26 war ich dann endlich Gloria, Frau Gloria. Mit allem drum und dran, auch in den Papieren. Und dann war dieses Casting. Und dann hat der mich der hat mich gehen lassen. Der Chef vom Friseurladen, der hat gesagt, klar, ich verstehe das, es ist Kunst. Ich weiß ja, wie lange du da schon an dir arbeitest, um von den Kabarets rauszukommen. Der hat mich trotz des Weihnachtsgeschäfts, ich kriege jetzt Gänsehaut, gehen lassen. So für mich, also unfassbar. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und dann war ich 26, war Frau und war einmal die Woche bei Sat.1 im Fernsehen, weißt du, was das ins Wiesel für eine Welle gab, ja? Also, die Leute sind Kopf gestanden. Das war eine Show, Game Show, ziemlich verrückt, mit 4 Millionen Zuschauern noch zu der Zeit im Schnitt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich meine Ziele erreicht. Ich wollte immer Frau sein, ich wollte mich als Künstlerin verwirklichen. Dinge, die ich in Zwiesel nicht mal kommuniziert habe, mich getraut habe zu sagen, auch nicht Künstlerin zu sein. Meine Mama wieder, wenn ich gesagt hätte, Mama, ich möchte gerne einen Tanzkurs machen oder im Chor singen, hätte sie gesagt, was? Sei froh, dass du gesund bist. Verstehst?
Hier also du warst auch nicht in der Ballettschule oder
nein,
so.
Hätte es gar nicht gegeben. Nein, das war schon zu vom Gewohnten weg, weißt du, so Kunstkünstler, ist nichts Gescheites. Du lernst was Gescheites, Handwerk hat golden im Boden. Also es ist ja lustig auch, weißt du, diese Kontraste, diese Welten, die da zusammenkommen.
War doch auch interessant, wie tolerant und großherzig dann doch auch diese kleine Welt sein kann, wo man ja immer so auch ein bisschen in die Schublade steckt und sagt, oh Gott, also nur auf dem Land sonst dann irgendwie.
Nein, gar nicht.
Nicht tolerant und das und dies. Also ich glaube, es gibt's wahrscheinlich hier und da.
Du hast in der Großstadt genauso viel Idioten wie am Land. Ja, im Verhältnis gesehen. Hier kannst auch, also in der Großstadt, wer sagt, dass da alle immer so großartig sind? Es ist die gleiche Mischung in groß wie halt auf dem Land. Mhm. Und ich habe am Land, ich lebe ja mittlerweile schon 15 Jahre da, wunderbare Erfahrungen gemacht. So sehr, dass ich mich entschieden habe, da fest zu leben. Aber nochmal zu meinen Gedanken dann, wie ich das alles geschafft habe mit 26, meine Ziele erreicht, dachte ich, was ist jetzt, was wird jetzt werden? Jetzt habe ich keine Ziele mehr, keinen Wunsch offen. Muss ich jetzt sterben? Bin ich jetzt am Ende? Weißt du, ne?
Also bist erst mal in ein kleines Loch gefallen.
Ja, nicht lang, nicht groß, aber in ein kleines auf alle Fälle, weil ich nicht wusste, was kommt danach? Und ich wollte schon immer, weißt du, bei mir geht's immer irgendwie weiter. Ich habe immer wieder mehrere Projekte gleichzeitig. Und da war, ja, eigentlich das, was ich wollte, aber ich war vielleicht gerade mal ein bisschen überfordert damit. Und naja, ich bin nicht gestorben, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Und das Leben ging weiter, ganz spannend und turbulent.
Ich möchte trotzdem nochmal auf diese geschlechtsangleichende Operation zurückkommen, welche ja gravierende Folgen haben könnte, geht ja nicht immer gut aus. Es ist auch eine Entscheidung, eine Lebensentscheidung, die man auch nicht mehr rückgängig machen kann. Und man brauchte auch früher ja diese Sachverständigengutachten, um überhaupt so eine Operation machen zu lassen. Man konnte nicht einfach irgendwie hingehen und sagen, so, das mache ich jetzt, sondern es war ja ein schwerer, steiniger, leidvoller Weg. Vor 3 Tagen, am 1. November 2024, trat ja hier in Deutschland das neue Gesetz SBGG in Kraft zur Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag. Ab sofort kann jeder Mensch ganz ohne Gutachten, ohne Attest beim Standesamt sein Geschlecht und seinen Vornamen verändern. Und er kann diesen Eintrag, wenn er möchte, auch wieder rückgängig machen. Also er kann auch wieder, wenn er sich eines Tages ein bisschen anders wieder fühlt, wieder sagen, oh nee, alles wieder zurück. Was denkst du denn als Betroffene über dieses neue Gesetz, welches ja anscheinend das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung schützen soll? Wäre denn heute dein eigener Weg zur Wandlung hin zur Frau ein einfacherer und weniger leidvoller gewesen, wenn das sozusagen damals so gewesen wäre? Wie empfindest du das?
Da bin ich hin und her gerissen. Mich hat es damals genervt, dass es in Deutschland Gesetz war, 2 Jahre zu Psychiatern zu gehen, Gutachten einzuholen, 2 Unabhängige, um die Operation machen zu müssen. Den ganzen Weg davor, die Vorbereitung. Es war steinig, es war Hürden, absolut hürdenreich. Vor allem, wenn man dann in der Phase ist, wo man schon ausschaut wie eine Frau und als Frau lebt, aber vielleicht im Pass dann einen männlichen Vornamen hat, was es natürlich schwierig machte, dass du dich wo bewirbst zum Arbeiten. Und in der Zeit bei uns, also vor 30, 35, 40 Jahren, war das so, dass man sich durchaus geschämt hat, dass man die Vergangenheit hat, dass man Frau sein wollte und nach Möglichkeit nach außen hin das Bild vermitteln, man wäre schon immer Frau gewesen. Ja, weil man ja es so wollte eigentlich. Es wäre einem lieber gewesen, als Frau auf die Welt zu kommen. So war aber nicht so. Also es war schwierig. Ich habe heutzutage noch Freundinnen, die gut integriert sind und auch optisch, die hoffen, also die vor 30, 35 Jahren ihre Operation hatten, die weggezogen sind, neues Leben angefangen haben, aber immer mit der Angst leben. Mein Gott, hoffentlich kommt es nicht raus oder mein neues Umfeld. Man hat sich geschämt dafür, ja. Irgendwann habe ich das für mich abgelegt. Ich war auch so. Ich habe es teilweise sogar abgestritten. Ich wurde da auch aggressiv. Aber irgendwann habe ich festgestellt, es war so um 2000, Anfang 2000, dass das einfach mein Leben ist. Mein Weg und meine Vergangenheit eben der Teil von mir ist. Ich bin nicht so geboren, auch wenn ich es mir gewünscht hätte, und ich bin diesen Weg gegangen, auch wenn er hart und steinig war, und es ist ein Teil von mir. Die ganzen Erlebnisse, die Pubertät, das Kindsein, das ist ja in einem, das kann man nicht abschütteln, hinter sich lassen, es schwingt mit mal mehr, mal weniger. So, und dann, wie gesagt, mit Namensänderung, dass das jetzt so ist, ja, macht für viele vielleicht Sinn. Ist ja nur der Name. Aber der Geschlechtseintrag, das verstehe ich nicht ganz, weil Geschlecht ist ein Geschlecht. Und es gibt 2 Geschlechter, körperlich, physisch, gefühlt vielleicht 72, 80, ich weiß es nicht, verschiedene Geschlechter. Und es gibt eine klare Definition von Mann und Frau. Es gibt natürlich auch intersexuelle Menschen, wo es wirklich nicht klar ist. Gibt's auch, sehr, sehr wenig, aber gibt's. Und auch da wurde früher vom Staat übergriffig gehandelt. Die haben dann die quasi als Baby schon angeglichen, so wie sie meinten, ist es jetzt ein Mädchen oder ist es ein Junge? Und dann haben sie das, was am einfachsten war, zu machen, draus gemacht, und der Mensch wurde erwachsen, hat aber festgestellt, ich bin aber ganz anders. Die waren schweineunglücklich. Horror, kannst du dir das vorstellen? Wenn andere das für dich übernehmen, als Kind schon, und die Ärzte dann womöglich noch den Eltern einreden, es ist das Beste für ein Kind, weil in der Schule und so weiter. So, also das ist, was es in meinen Augen gibt. Jetzt, wenn man einmal im Jahr das ändern kann, ja, das wirft natürlich auch ein komisches Licht. Da werden dann Leute wie ich vielleicht nicht mehr ernst genommen. Verstehst du? Weil weißt du, was du willst oder nicht? Weißt du, wer du bist, gerade wenn es darum geht, Operationen zu machen? Es gibt Operationen, die kann man noch rückgängig machen. Zum Beispiel Brustaufbau. Das kannst du wieder einigermaßen rückgängig machen. Aber geschlechtsangleichende Operationen oder bei Frau zu Mann, wenn da die Gebärmutter rausgenommen wird und so weiter. Die Leute, glaube ich, stellen sich das zu einfach vor. Also die das wirklich vorhaben, den ganzen Weg zu gehen, zum Beispiel männlich zu weiblich. Die müssen einen unglaublich harten Weg gehen, vor allem diese ganzen Operationen, da kann ganz viel schief gehen, da wird aber kaum drüber gesprochen. Ja, es geht los bei Infektionen. Die große Frage überhaupt ist ja auch nicht unwichtig. Bin ich orgasmusfähig? Mein Arzt hat zu mir gesagt, Sie müssen wissen, kann sein, dass Sie nie wieder einen Orgasmus haben. Ja, für manche ein Grund, die Operation zum Beispiel nicht zu machen. Aber wer das wirklich will, männlich zu weiblich, wenn ich eine Frau sein will, dann will ich doch so nah wie möglich rankommen. Da reicht's mir doch nicht einfach ein Eintrag in einem Papier, das macht mich doch zu keiner Frau oder zu weiblich, so gut es geht.
Aber was ich nicht ganz verstanden habe, oder ich konnte es auch nicht richtig nachlesen, Google hat es mir nicht gleich ausgespuckt, früher, also in deiner Zeit, 1992, aha, musste man, um den Eintrag im Pass auf weiblich umändern zu lassen, ja, neben dem Gutachten, den man brauchte, auch die Operation ja,
ja,
haben?
Ja, jetzt macht ja also, auch Sinn.
Also nee, das war mir nämlich nicht ganz klar.
Ja, so war das.
Also weil es
so
gibt ja das. Vielleicht nein, auch manchmal Menschen, die sich dann nicht trauen und wollen aber trotzdem einen weiblichen Eintrag. Das heißt, die Voraussetzung war eine geschlechtsangleichende Operation.
Genau, so ist
und
es.
Und das ist ja jetzt nicht mehr so.
Und das ist gut so. Und ich denke, wenn es nur an der Operation liegt, dass ich nehme jetzt nur das Beispiel Mann zu Frau. Wenn jemand sich so fühlt und schon so ausschaut und schon so lebt und die Operation nur nicht macht, weil die Person vielleicht Angst hat davor oder weil die Voraussetzungen nicht da sind, dann macht es Sinn, absolut Sinn. Aber letztendlich, um das Leben zu erleichtern, du musst ja deinen Ausweis auch nicht jeden Tag herzeigen.
Ja.
Ja, aber es macht Sinn. Ich zum Beispiel weiß noch, da bin ich nach USA, habe schon ausgeschaut wie Gloria und es war noch nicht eingetragen in Boston an der Immigration. Die haben mich rausgezogen. Die haben mich rausgezogen und haben mich zerlegt. Das war furchtbar. Das möchtest du nicht erleben. Großes Programm, ausziehen, alles. Also das ist Horror. Von daher ist es in diesen Fällen richtig. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn ich mich so fühle, männlich zu weiblich, dann mache ich alles, um so, und ich spreche von mir und von Gleichgesinnten, um so nah wie möglich an das dran zu kommen. Und da gehört auch diese endgültige Operation dazu, auch wenn man das Risiko hat, dass es vielleicht nicht so ist, wie es sein soll. Das nimmst du in Kauf, weil the need ist so stark. Es muss so sein. Verstehst du? Ich kenne Fälle, die haben es nie gemacht. Die haben trotzdem als Frau gelebt. Die waren glücklich. Eine weiß ich noch, die hat in Kanada, bildhübsch, die hatte einfach Angst vor Schmerzen und so weiter. Und ist auch eine Variante. Die hätte es gerne gemacht, aber die hatte nicht den Mut für den letzten Schritt. Aber die hatte dann auch ihre Papiere. Von daher ist es richtig. Aber ganz wichtiger Punkt noch. Das ist meine Empfehlung. Ich lebe in der Szene jetzt seit 40 Jahren und kenne so viele Beispiele. Und in Deutschland wurde es Gesetz mit 2 Jahren, weil davor war es kein Gesetz. Da konnte jeder, der das machen wollte und Geld hatte, nach Casablanca fliegen. Und hat's gemacht. Und auch damals gab es schon sehr viele, die dann unglücklich waren und haben sich umgebracht. Das ist ja auch zum Schutz für Menschen. Und auch jetzt ist es wieder so, dass das so leicht dargestellt wird. Ja, Menschen haben mal eine Phase und gerade in der Pubertät, junge Menschen, so ein 14-jähriges Menschlein ist ja irgendwo noch wie ein Astronaut, weißt du, noch nicht angedockt, nicht unten, nicht oben, schwebt da so rum, heute hier, morgen da, verliebt sich mal in den oder in, verstehst du, da kann noch so viel passieren, bis man volljährig ist, wenn man da schon Eingriffe macht, wie Kastrationen. Und ich kenne viele Fälle jetzt schon, wo Kinder dann Erwachsene sind und sagen zu den Eltern, wieso habt ihr es zugelassen? Ich war ja noch so jung, ich wusste doch noch gar nicht, wo die Reise wirklich hingeht. Ich habe mir damals gewünscht, ja, ein Junge zu sein, obwohl ich als Mädchen und die kriegen das ja auch mit, die werden dann im Netz gehypt als Stars, als Trans-Kids. Aber bei so Eingriffen, da hört sich der Spaß dann auf. Vor allem, wenn andere es entscheiden. Ja, die Eltern denken sich, ich mache was für mein Kind wichtig ist, was gut ist, unterstützt. Aber wenn dieses Kind dann später kommt und sagt, Mama, warum habt ihr nicht noch gewartet? Das ist auch schwierig, weil für viele, die von Anfang an so sind und das wollen, da kannst du davon ausgehen, dass die das durchziehen wollen, ja, wenn das schon frühester Kindheit losgeht. Und da macht's auch Sinn, mit Hormonen anzufangen, dann kommen die nie in diese Pubertät rein, haben nachher nicht das Problem mit der Stimme und mit dem Bartwuchs und alles Mögliche. Und die sind wirklich also angepasst, angeglichen. Die kommen dem Ziel sehr, sehr nah. Aber wenn jemand mit 40 oder was weiß ich, älter dann über Nacht dann, ach so, ich will jetzt Frau sein und will das dann alles durchziehen, schwierig.
Mhm. Aber nochmal zurück zu diesem Ausspruch, den du am Anfang sagtest, also am Anfang dieser Frage sagtest, dass du ein bisschen Sorge hast, dass man dann die wie dich gar nicht mehr so ernst nehmen könnte.
Ja, wenn jeder,
wenn das eine Laune wird sozusagen.
Genau,
aus einer Laune
heraus, ich bin jetzt Mann, ich bin jetzt Frau und das ist wichtig, dass es da drinnen steht und die machen und sehen, also wenn als Beispiel jetzt, wenn jetzt ein Mann sagt, er ist eine Frau und läuft aber weiterhin optisch wie ein Mann rum und Bart und so weiter, da habe ich schon meine Probleme, also da überzeugt zu sein, ganz ehrlich. Also für mich ist das keine Frau. Ich habe schon ein klares Bild, wie eine Frau ist. Natürlich ist jede Frau anders, logisch. Und Frauen kommen nicht aus einer Form heraus, jede wie sie ist. Aber trotzdem, was macht eine Frau aus? Also die Geschlechtsmerkmale, primäre, sekundäre Geschlechtsmerkmale, das macht eine Frau aus. Natürlich das Gefühlte auch, aber das kann doch die Person trotzdem füllen, ohne dass dann steht im Geschlecht weiblich, weil es ist ja kein weibliches Geschlecht. Verstehst du?
Und also du bist sehr streng bei dieser Geschlechterdefinition. Da sagst du einfach, es gibt nur männlich, also nehmen wir mal vor, wenn was gar nicht ganz stimmt, aber männlich und weiblich.
Naja, es gibt auch die Leute, die es durchziehen und dann in dieser Übergangsphase sind, in der ich ja auch war. Ja, es geht ja nicht von heute auf morgen. Die hast ja auch diese Entwicklungsphase.
Ja gut, aber in letzter Konsequenz, wenn ich das richtig interpretiere, stört dich an diesem neuen Gesetz, dass man jetzt, ich sag mal, ein Jahr eine Frau sein kann, ein Jahr ein Mann, dann gehe ich mal auf die Frauentoilette, mal auf die Männertoilette.
Also, ja, es führt dazu, dass man die Menschen, die das leben, die drunter leiden und alles gemacht haben, um so eine Angleichung zu erreichen, vielleicht nicht ernst genommen werden. Ja, das könnte durchaus sein. Kommt dann natürlich immer wieder individuell auf den einzelnen Fall drauf an. Ich meine, es stört mich nicht, dass Leute das machen. Die können ja machen, was sie wollen. Aber wenn du mich jetzt so fragst, für mich ist das Wichtigste, dass man bei jungen Menschen wirklich genau hinschaut und gewisse Eingriffe abwartet, nicht zu früh macht, weil da kenne ich genügend, die furchtbar unglücklich sind, weil es eben nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Mhm. Ja, interessanter Aspekt, dass man vielleicht, also ein gut gemeintes Gesetz mit sicherlich erleichternden Maßnahmen für die Menschen, die betroffen sind, aber gleichzeitig vielleicht auch ein Schlupfloch für Launen, also für kleine
auf.
Phasen.
Genau. Für Irrungen und Wirrungen. Ja, für Verirrte. Wie gesagt, jeder kann machen, was er will. Es ist ganz wunderbar, dass es die Möglichkeiten gibt. Aber es ist kein Spaziergang. Davor will ich warnen. Weißt du, es geht nur noch darum, ach, will ich Frau sein, will ich Mann sein. Aber was bedeutet das in letzter Konsequenz? Was bedeutet das? Und wenn du den ganzen Weg gehen willst, dann bedeutet es eine ganz schöne Menge, inklusive zum Beispiel auch, dass man keine Kinder haben kann. Dann, ja, wenn du es früh genug machst, kannst keine eigenen Kinder haben. Als Beispiel. Ich wollte nie Kinder haben, so für mich hat es keine Rolle gespielt.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das kam dir nie.
Nein, ich hatte nie den Wunsch, Sinn. Kinder. Vielleicht mal für ein paar Momente in meinem Leben, wenn man mal so verliebt war, weißt du, dass man gedacht hat, oh, jetzt fehlt zum perfekten Glück eigentlich nur noch ins Kind. Aber das ist.
Und heiraten?
Heiraten, ja, wollte ich mal. Ja, hat sich aber dann nicht ergeben.
Also das heißt, der ist dann irgendwie wieder auseinandergebrochen.
Da ist was dazwischen gekommen. Und ich bin froh heutzutage. Also ich lebe schon lange als Single, was ja nicht bedeutet, dass ich nicht ab und zu Spaß habe. Aber es ist eine andere Freiheit. Und ich für mich habe erkannt, dass das für mich, dass ich dafür nicht gemacht bin, in so einer Verbindung wie verheiratet zu sein.
Wie stark in dir ist dieses Bedürfnis, dass die Welt da draußen, die Gesellschaft, die Menschen, dich trotz deiner Vergangenheit wirklich als Frau sehen?
Das war mir immer ziemlich wichtig, aber mittlerweile ist das so. Also es ist so. Und mittlerweile ist es mir auch egal, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ich bin da mittlerweile schon so drüber, weil ich es ja schon lange lebe. Ich bin ja schon so viel länger Frau als umgekehrt. Verstehst du, das ist schon so verinnerlicht, so. Ich spreche nur in Interviews drüber. Ich habe, glaube ich, auch sehr viel dazu beigetragen, um für Verständnis zu sorgen für Menschen, die so sind wie ich, die so veranlagt sind. Aber auch da wiederum ist ja nicht jeder Mensch gleich. Ja, ich kann nur sagen, ich habe gemacht, was für mich richtig war. Ganz wichtig, weil anders hätte ich nicht leben wollen. Aber ich würde zu niemandem sagen, mach es oder mach es nicht. Was für eine Verantwortung. Was für eine Verantwortung.
Und hilfst du heute Betroffenen mit deiner Erfahrung?
Nur durch meine eigene Geschichte, weil ich bin zu weit weg. Ab und zu kriege ich übers Netz Anfragen, die wollen dann irgendwas über Hormone wissen oder über Ärzte. Aber bei mir ist das schon so lange her. Dann
also du hast jetzt nicht wie so eine Art Verein, wo man sagt...
Ich bin kein Vereinsmensch.
Also vielleicht war das jetzt auch blöd, aber du weißt, dieses, dass man sagt, oder eine Plattform oder ein Blog, wo man jetzt sagt, so, da kann ich mich jetzt ausweinen, da kann ich jetzt Rat suchen.
Nein, habe ich nicht. Nein, das gibt's von anderen durch andere, aber da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich nicht. Und wie gesagt, ich kann nicht für andere sprechen. Ich kann nur für mich sprechen. Für mich war es richtig. Ja, wie gesagt, ich würde keinem Menschen weder zu noch abraten, weil das ist schon eine Entscheidung fürs Leben. Also wenn man es so stark spürt, dass man meint, ich will nur das, sonst will ich nicht leben. Aber wie gesagt, ich würde sagen 50-50 Menschen. Für die heilfroh sind, dass es die Möglichkeit gibt und dass sie es gemacht haben. Aber ich kenne genauso viele, die furchtbar unglücklich sind und danach erst richtig unglücklich sind und abrutschen. Sei es Alkohol, Drogen. Ich kenne so viele aus meinem Bekanntenkreis, die Selbstmord gemacht haben. Ja, die haben sich ihr Leben danach so viel schöner vorgestellt. Die haben wahrscheinlich gedacht, danach ist die Welt eine andere. Und dann kommt der Prinz und ich muss nie wieder Miete zahlen und nie wieder arbeiten, weil dann bin ich Frau. Es kam aber dann oft gar nicht so. Das Leben geht weiter wie vorher. Das muss man auch wissen, ja. Weil viele denken, das ist die Lösung aller Probleme. Neulich hat mich jemand angeschrieben aus dem Bayerischen Wald, der ist um die 40, hat anscheinend ein ziemlich verkorkstes Leben und hat mir mit über 40 geschrieben, er und sein Psychiater, die haben jetzt festgestellt, dass bisher überhaupt nichts richtig lief bei ihm ist, weil er ein Transmensch ist.
Aber nennt man, also du gibt's ja auch den Ausdruck Transfrau, Transmann. Aber das nennt man doch dann den, der sich umoperieren hat lassen, nicht mehr. Oder ist das dann der richtige Begriff?
Also für mich ist, ja, man kann jetzt sagen, in meinem Fall, ich habe eine transidentitäre Vergangenheit. Weil ich meine, von einem Geschlecht zum anderen, es ist ja ein Weg, der eben durchschritten werden möchte, so wie es am Buch steht, am Cover. Und diese Phase würde ich als Trans betiteln. Verstehst du? Weil es geht ja nicht von heute auf morgen.
Also die Zeit, wo du in Amerika warst, wo du vielleicht schon eine Frau aussahst,
eigentlich nicht,
da hätte man sich nicht so nennen dürfen.
Ja, eine Transfrau, Transmensch, aber ich habe das damals schon nicht gemocht. Ich mag das überhaupt nicht, dieses Trans. Ich mag das nicht. In erster Linie Mensch und ich für mich sehe mich als Frau. Ich identifiziere mich als Frau. Wie andere das sehen, das ist deren Problemchen. Aber so sehe ich mich. Aber es gibt mittlerweile schon viele, die sagen, I'm a trans girl. Also wäre es wirklich ein eigenes Geschlecht, oder diese Ladyboys in Asien, ja, gibt's auch. Aber die sagen nicht, ich bin eine Frau, sondern die sagen von vornherein Ladyboy. Das ist auch fair und da weiß man, was Sache ist und die leben und lieben das auch so.
Aber darf ich dich fragen? Vielleicht ist das eine zu intime Frage, aber wie ehrlich ist man denn in einer Partnerschaft, in einer Begegnung, beim Flirten, sag ich mal? Wie ist dann dieses immer so dabei, dass man sagt, ich muss dem aber jetzt sozusagen erstmal sagen, was ich mal war? Oder kann man das wirklich für sich ablegen, ohne dieses Gefühl, man muss irgendwie fast was beichten?
Auch das muss jeder für sich wissen. Also ich in meiner ersten Frauseinsphase hab's nicht gesagt und wollte auch nicht, ich konnte nicht drüber sprechen. Ich dachte, ich konnte wirklich einen Cut machen, im wahrsten Wortsinn, und dann geht's neu los. Aber so ist es halt nicht. Und natürlich muss man es nicht jedem sagen. Es geht ja auch niemandem was an. Aber es kann böse ausgehen, wenn du es jemandem nicht sagst. Also kommt ja darauf an, wie weit es geht. Wenn du nur flirtest, muss niemandem gleich sagen, so und so ist es, wieso auch. Aber wenn sich vielleicht wirklich was ergibt und da Liebe ins Spiel kommt und gegenseitiger, also von beiden Seiten große Sympathie und da mehr entsteht, dann finde ich, sollte man es den Leuten sagen, dann ist es fair und dann hat es auch eine Chance, weil wenn das nichts für den anderen ist, dann kann er da aussteigen. Wenn du aber zu weit drinnen bist, ich kannte eine Freundin, eine Amerikanerin in München, bildhübsche schwarze Amerikanerin, die war da mit einem Soldaten, die auch diesen Weg gegangen ist und schon lange Frau war, damals noch einen Soldaten von der McGraw-Kaserne. Die haben 2 Jahre zusammen gelebt in einer Wohnung und der wusste das nicht. Und irgendwann, wie es der Zufall will, kam ein Vögelchen und hat's ihm gezwitschert. Und dann hat der sie angesprochen und ein Drama gemacht. Und der hat sie von einem Tag zum anderen verlassen. So, und da hatte die lange dran zu knabbern. Ja, der fühlte sich hintergangen. Hat sie aber geliebt. Das war ein tolles Paar und hat sie geliebt. Aber der fühlte sich so wahrscheinlich in seiner Ehre verletzt und das andere das wussten und er nicht. Also da kenne ich genügend solche Fälle. Also von daher, wenn man merkt, da wird etwas intensiver, tut man sich einen Gefallen, wenn man den anderen Menschen aufklärt. Und da geht es ja auch darum, innerhalb einer Verbindung und Beziehung zu vertrauen und aufzumachen gegenseitig, weil sonst...
Natürlich. Gehen wir nochmals zurück in das Jahr 1992, als sich dein zweiter großer Lebenstraum erfüllte, nämlich als du diese Karriere in dieser Halligalli-Show gemacht hast. Wenig später warst du auch als Revue-Diva Mae West in Josef Filzmeiers Kinoepos Marlene erstmals auf der Leinwand zu sehen. Und seit 1994 trittst du auch bis heute als Varieté-Künstlerin, als Entertainerin auf und hattest damals deine Premiere in der Münchner Theaterie am Platzl, wo du 330 Vorstellungen, habe ich gelesen, in Folge spieltest. 99 absolviertest du mal auch noch mal so eine Schauspielschule, hast also noch mal dein Talent etwas verfeinern wollen. Und 2000 bist du an der Seite von Disco-Star Fancy beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest aufgetreten, warst mit Kultkomiker Tom Gerhardt monatelang auf Tournee, hast mit Marianne Segebrecht auf der Theaterbühne gestanden und Zudem auch noch zahlreiche Gastro-Shows wie Ganymede, Palazzo oder Giovanni Elbers do Brasil moderiert. War denn seit diesem 1992 alles beruflich immer so ein ganz leichtes für dich? Ist dir das Glück regelrecht zugefallen?
Ja, also ich hatte schon auch viel Glück, aber was dafür getan? Also ich habe Glück generiert, würde ich mal sagen. Das war schon eine Menge, was ich gemacht habe. Auch Varietés, auch eigene Shows immer wieder. Eigenes Lokal 3 Jahre lang mit Bühne. Immer auch wieder andere Künstler engagiert. Also ich war seit 1991 auch Produzentin und Veranstalterin. Immer wieder auch ins Risiko gegangen. Aber ich kenne schon auch Leerlauf. Ich kenne auch Phasen, wo nichts passiert. Aber ich habe mir auch schon seit jeher immer mehrere Standbeine aufgebaut, ja, weil ich weiß, mit der Kunst, also das kann man sich eigentlich kaum leisten, als Künstler zu leben. Und die wenigsten, ich glaube keine 3%, können tatsächlich davon leben. Da musst entweder ein Lotto gewonnen haben oder einen reichen Partner haben oder von Haus aus einer reichen Familie kommen oder eben mehrere Standbeine haben. Ich kenne es durchaus, was es heißt, wenn es Geld knapp wird und kein Engagement daherkommt. Aber ich war schon immer kreativ und hatte immer wieder neue Ideen. Also immer wieder Projekte und ich habe auch immer mindestens 5 bis 10 Projekte parallel am Anschieben und immer wieder reift was und wird gerade fertig. Und gerade in der Covid-Zeit, Corona und Lockdown, hatte ich die Idee auch mit meinem Buch. Dann habe ich einen Krimi geschrieben, da wurden 3 Bayern-Krimis draus. 2009 habe ich mein erstes Buch raus, meine Biografie. Da wäre es jetzt eigentlich wieder Zeit, vielleicht, mal schauen, eine Neuauflage, eine erweiterte Neuauflage zu machen. Ist ja viel passiert seit 2009, vor allem das mit der Politik auch. Also ich kann schon von mir sagen, dass ich sehr kreativ bin, eine enorme Schaffenskraft habe und es irgendwie immer weiter ging bisher.
Ja, und du bist ja auch jemand, also eine Macherin und eine, die anpackt. Als deine Eltern gesundheitlich nicht mehr so ganz auf der Höhe waren, bist du ja 2010 nach Zwiesel zurückgekehrt und hast dich um sie gekümmert, hast dort auch ein Café eröffnet und dein Leben in München eigentlich ein bisschen zurückgelassen. Und als dann deine Mami starb 2012, infolge von Darmkrebs, aber ich glaube, es war sogar die Folgeerscheinungen der Behandlung von Darmkrebs. Und dann hast du deinen Papi noch bis zu seinem Tod 2016 gepflegt. Bist also da geblieben. War das für dich auch mit all diesen Erfahrungen, die du gemacht hast mit deinen Eltern, auch dieser unglaublichen Liebe, die sie dir geschenkt haben, war das klar für dich, dass du diesen Schritt gehst, dass du bei ihnen sein wirst am Ende? Oder war das dann auch einfach eine Fügung?
Es hat sich so ergeben, es war nicht geplant. Ich war ja immer unterwegs und wie meine Eltern beide sehr krank wurden, meine Mutter eben Darmkrebs, Vater war immer schwer herzkrank und Herzoperationen und alles Mögliche. Er, der Ältere, war noch mehr krank als sie, so schien es zumindest immer. Also meine kranke Mutter hat sich dann um meinen Vater auch noch sehr, sehr gekümmert. Und 2010 dann, dann kommen immer wieder Anrufe von zu Hause aus Zwiesel und hieß es jetzt, deine Mutter wieder gestürzt und wieder im Krankenhaus und der Vater wieder eine Operation. Teilweise waren es zur gleichen Zeit in verschiedenen Krankenhäusern. Meine Schwester in den USA und ich sonst wo unterwegs, ja, im Varieté-Tingeln habe ich wirklich gesagt, jetzt muss ich dahin. Also jetzt oder nie. Ich habe nie damit gerechnet, never ever, dass ich wieder aufs Land zurückgehe. Mir ging's ja in München als Basis ganz wunderbar. Mein neues Leben hat an der Isar begonnen und ich dachte schon, dass ich dafür immer bleib, so als mein Nest, ja. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich komme jetzt zu euch, ich ziehe nach Zwiesel. Ich habe gedacht, die freut sich dann ganz toll darüber. Dann hat sie gesagt, Mai, die hat versucht, es mir auszureden. Da ist ja nichts mehr los. Das ist nicht so wie in deiner Zeit, als du jung warst und überleg dir das gut und von was willst du leben. Aber heutzutage, glaube ich, sie wollte mich schützen. Ich glaube, sie wollte einfach, dass ich das. Sie dachte vielleicht, dass es mir nicht gut genug geht am Land, weißt du, in der Enge, und vielleicht, dass die Leute mit mir nicht so. Und ich habe Herausforderungen schon immer gelebt und dann habe ich kein Engagement mehr angenommen und bin dann dahin. Und um von was zu leben, habe ich eine leere Location, ein ehemaliger Pferdestall, ein Landgasthof genommen und dem Leben eingehaucht und habe das Café Gloria gegründet, dass ich da auch Arbeit hatte und dass da Geld floss und eine Kleinkunstbühne rein für mich, aber für andere. Ich habe Veranstaltungen in 3 Jahren, über 110 Veranstaltungen gemacht. Meine Mutter als ehemalige Wirtin hat es natürlich noch miterlebt und war ganz happy. Die ist nochmal so richtig aufgeblüht und war dabei und in der Küche geholfen und hinter der Bar. Ja, und dann ist sie 2012 ziemlich plötzlich, die ist zusammengebrochen und ist gestorben. Und dann war ich mit diesem Riesen, das war ein sehr großes, ein richtiges Schiff, dieses Lokal mit viel Personal und viel los gewesen. Und dann war ich mit meinem Vater da, der ja da schon Pflegestufe 2 oder 3 war, weiß es gar nicht mehr genau. Und wir hatten natürlich schon meine Schwester in den USA und ich in Zwiesel, wir haben schon auch Pflegekräfte gehabt. Ich habe das nicht alleine gemacht, aber ich war da für meinen Vater und da musste ja ständig was organisieren und da sein und die sind ja nicht immer da. Ja. So, ich bin froh, dass ich das gemacht habe und mein Vater hat dann noch ein paar Jahre gelebt. Er hat meine Mutter 4 Jahre überlebt. Das hätte schon keiner gedacht, weder er noch sie noch ich noch sonst jemand, aber es war also. Und ja, das war schon auch noch eine spezielle Erfahrung. Ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Elternhaus mit meinem Vater übrig bleibe. Nach meinem Leben, weißt du, nach dem, was da alles war, dass ich zurückgehe und der Vater zum Kind irgendwie wird. Ich, wo ich nie Kinder wollte, und dann wird so ein stattlicher, kämpferischer Löwemann schrumpft zusammen auf ein Kind irgendwie und so unbeholfen und ängstlich und alles, was da dazu gehört. Das war schon auch noch eine Erfahrung, die anscheinend sein musste. Ich habe nicht damit gerechnet, aber es war halt so. Und ich dachte erst, ich gehe zurück, solange die mich brauchen, solange sie leben. Und wie mein Vater allein war, bin ich ins Elternhaus zurückgezogen. Ich habe vorher über dem Café gelebt, über der Gastronomie. Und dann war ich plötzlich wieder in diesem Mutterbauch. Ich bin ja geboren und in dieses Haus rein und da drinnen aufgewachsen und fühlte mich sehr wohl da. Wie mein Vater gestorben ist, habe ich das Haus übernommen. Mich mit meiner Schwester abgesprochen, das hätte ich nie gedacht. Und jetzt bin ich seit 15 Jahren fast wieder im Bayerischen Wald und mir geht's da sehr gut. Also ich genieße die Ruhe, die Lebensqualität, den Raum, den man sich da noch leisten kann. Und die Leute, die gesehen haben, dass ich eine Macherin bin und was ich da aufgezogen habe aus einer Location, die schon 6 Jahre leer stand, da, weißt du, wieder morgens ein Eventladen zu machen und wie dann die nächste Bürgermeisterwahl war in der Zeit, haben Leute mich angesprochen, willst du dich da nicht aufstellen lassen? Wir brauchen Macher. Es geht ja ums Tun, ne? Nicht bla bla und jada, 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 blubbediblu. Leute, die anpacken. Das, die dachten auch, die Diva, und da gab es anfangs Stimmen, die gesagt haben, wie es hieß, ich gehe nach Zwiesel und mache ein Lokal auf. Ja, was war denn da? Das soll in Minger oben bleiben. Gab schon auch Leute, ja, so ist es nicht.
Minger heißt München.
Ja, in München.
Sie soll in München bleiben.
Sie soll in München oben bleiben. So.
Das war bayerisch für meine norddeutschen
ja, das
Hörer.
Das war Bayerwalzling.
Aber wie hast du denn dieses Sterben deiner Eltern wahrgenommen? Also du hast jetzt gerade erzählt von deinem Vater, aber ich meine jetzt nicht den Weg dahin, sondern dann eben diesen Moment, wo man stirbt, wo man irgendwann tot ist.
Ja.
Glaubst du da an ein Leben nach dem Tod?
Ich selbst gehe damit sowieso ganz anders um mit Leben, im Leben sowieso. Ich pack's an den Eiern schon mal. Zum einen und zum anderen habe ich keine Angst vorm Sterben. Im Gegenteil, ich bin schon sehr gespannt, was das sein wird, ob was sein wird. Und es ist ein gutes, befreiendes Gefühl auch. Also das trägt einem ganz gut durchs Leben. Aber das ist da bei mir. Also eigentlich bin ich zuversichtlich. Also ich habe das Gefühl, dass das spannend werden könnte, was da kommt, ja.
Aber ohne Angst. Also du bist nicht gläubig oder so.
Die Frage ist ja manchmal, gibt es ein Leben vor dem Tod? Weißt du? Und für viele stellt sich diese Frage ja mit Recht. Ich lebe ja mein Leben und das, was ich leben wollte und will, das lebe ich. Ein selbstbestimmtes Leben, seit ich 18 bin, ja, so. Und ich habe so ein schönes Leben, also genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und was danach kommt, das weiß natürlich keiner, aber ich bin zuversichtlich. Und natürlich, wenn man Menschen verliert, gerade meine Mutter, die dann plötzlich gestorben ist, sie hat ja den Krebs besiegt, aber durch diese ganzen Behandlungen war sie wirklich marode und die konnte nicht mehr. Die ist dann auf dem Heimweg, das Haus ist auf einem Berg, sehr anstrengend, ist die zusammengebrochen und gestorben. Und da haben sie mich angerufen, ich bin dann gleich dazugekommen. Ja, es war natürlich furchtbar und Schock. Aber dann ist man auch irgendwie im Schock. Also man funktioniert dann auch so die Tage danach und Beerdigung und Trauerfeier und weißt du was halt. Also, aber je länger sie tot ist, also ich vermisse sie unglaublich. Und natürlich bin ich ihr nirgends so nah wie zu Haus. Letztendlich ist sie ja immer bei mir. Ich trage sie ja in mir und ich bin ja in ihr entstanden und sie schaut aus meinen Augen raus und ich bin auch die Fortsetzung von ihr. Das ist mir auch aufgefallen. Also letztendlich lebe ich das und da weiter, wo meine Mutter ihre Grenzen hatte. Was sie mir als Kind oft erzählt hat, was sie gerne möchte und dieses und jenes, was sie groß interessiert hatte, aber nie leben konnte. Da habe ich dann angeknüpft. Und
also du lebst einen Teil ihrer Träume.
Absolut. Absolut. So genau so kann man sagen. Es hat auch gedauert, bis ich das erkannt habe.
Aber nochmal zu diesem Gläubig. Mich würde interessieren, gehst du auch in die Kirche? Hast du da irgendwie einen Bezug zu?
Ja, mein Gott, wir sind getauft worden, römisch-katholisch, Bayern, das war Standardprogramm und Kommunion und das ganze Programm. Mich hat der Religionsunterricht, diese Geschichte immer sehr interessiert, muss ich sagen. Und ich habe auch schon sehr früh angefangen, an das Gute zu glauben. Und an ein gewisses kosmisches Gesetz. So wie Karma auch, so was man rausschreit, dass es zurückkommt, so wie ein Echo, meistens im viel, viel größer. Aber ich glaube an eine übergeordnete Energie, an eine gewisse Intelligenz, ja. Keine wirkliche Religion, das halte ich ja manchmal für gefährlich, das ganze Programm mit Religionen. Ich glaube an das Gute, an das gute Menschen und Kirche oder überhaupt so geweihte Orte, die haben schon was. Ob es jetzt eine Moschee ist, eine Kirche, es gibt ja auch Plätze, Energieplätze, da ist schon was dran. Das hat mit der Kraft der Natur auch zu tun. Und
hast du so einen Energieplatz?
Ich lebe auf einem. Das Haus steht auf einem sehr guten Platz, hat auch mit dem Granit zu tun, der da ist. Granit leitet ja, so wie,
wie New York.
Ja, Metall.
Wusstest du das? New York ist auch
tatsächlich,
auf Granit.
Tatsächlich.
Und dadurch, dass die Straßenfluchten so symmetrisch
das
sind,
erklärt sehr
muss
viel.
Dort eine irrsinnige Energie sein. Und das erklärt auch, warum dieser Ort
die Energie
so viel schaffen kann.
Das erklärt diese Energie. Und ich weiß auch im Bayerischen Wald und die Waldpropheten, wo die ihre Visionen hatten, weil durch diese Plätze ist natürlich verstärkt alles kommt. Ja, da glaube ich sehr dran, also an die Kraft der Natur auch.
Jetzt bist du also zurück in Zwiesel, hast dich auch 2011 und 2016 mal für dieses Amt des Bürgermeisters oder Bürgermeisterin beworben. bekamst am Anfang noch wenige Stimmen. Klar, die Menschen waren wahrscheinlich noch ein bisschen skeptisch bei dir.
Und ich bin bei keiner Partei, immer noch nicht, spielt ja auch eine Rolle.
Ja, und 2022 hast es nochmal versucht, das dritte Mal, und erreichtest mit knapp 32% das beste Ergebnis der 5 Kandidaten. Und in der Stichwahl unterlagst du nur ganz, ganz knapp mit 46% dem SPD-Kandidaten Karl-Heinz Eppinger. Kommunalpolitische Erfahrung hast du ja inzwischen dennoch gesammelt. Denn du sitzt seit 2020 als Fraktionsvorsitzende der FDP oder für die FDP im Kreistag des Landkreis Regen. Was fasziniert dich denn so an der Politik? Was möchtest du bewirken oder verändern?
Um es kurz zu fassen, ich würde gerne meine Farbe da reingeben. Ja, ich bin Kreisrätin seit 22, aber die Vorsitzende für die FDP bin ich erst seit diesem Jahr. Hat sich so ergeben, obwohl ich gar nicht bei der Partei bin, aber um für den Kreistag anzutreten, muss man auf der Liste einer Partei sein. Und ich habe mir die FDP seinerzeit ausgesucht. Nein, ich sehe mich nicht groß als Politikerin oder möchte da auch nicht Karriere machen. Ich wollte da Einblicke haben und gerade in meinem Raum, was meine Stadt, meine Heimatstadt, die ich sehr liebe und die ich erlebt habe, weil das Wirtshaus meiner Mutter war direkt am Stadtplatz zu einer Zeit, 70er, 80er Jahre, wo das geboomt hat. Das ist eine Glasstadt, also da war immer sehr, sehr viel los, wovon alle profitierten. Und durch meine kreative Art und auch durch meine Lebenserfahrung, das haben viele der Wähler, du hast es ja gesagt, das waren ja über 46%, die an mich glauben, die mir ihre Stadt anvertraut hätten. Gerade eben nicht die typischen Politiker oder Beamten. Da braucht's dann schon Freigeister durchaus, ja, die als Galionsfigur da sind, aber von anderen Blickwinkeln drauf schauen auf das Ganze, Leute zusammenbringen, Netzwerken, Sachen umsetzen. Weil ansonsten hast du Leute, die ihren 9-to-5-Job machen und Freitagmittag verschwinden und am Montagvormittag wieder in den Job kommen und links und rechts davon nicht viel passiert aus der Verwaltung. Obwohl es ja eine Verwaltung gibt und die dafür da sind und ihre Sachen in der Regel gut machen. Aber wir kennen die Wege teilweise, ja, was das bedeutet und die Zeit, die es frisst in einer Behörde, bis mal etwas passiert oder umgesetzt wird. Und ich glaube, dass ich schon die Richtige gewesen wäre. Und wir brauchen den Tourismus bei uns, ob es für die Gastronomie ist, für die Geschäfte, wie auch immer, Pensionen, Hotels, dass ich da die Richtige gewesen wäre. Das hätte ich gerne gemacht. Und jetzt im Kreistag entscheide ich halt mit, da geht's um Krankenhäuser, Straßenbau, wo halt die ganzen Städte, die dem Landkreis Regen angehören, Geld reinstecken, Schulen, Renovierungen, solche Sachen. Da bin ich ein Teil von vielen, aber meine Herzensangelegenheit wäre gewesen die Bürgermeisterei in Swiesel. Aber das ist jetzt ums Eck. Ich war ja dreimal dabei. Am Anfang war ich ja noch ganz neu und da habe ich nicht viel Stimmen gehabt, aber es wurde immer mehr, bis halt dann so fast.
Aber ist doch warum ums Eck? Du kannst es doch wieder versuchen.
Nein, ich für mich habe mich dazu entschieden, das nicht mehr zu machen, weil das kostet schon viel Kraft und Liebe. Und ich habe mich da so eingegruft und hätte mir auch links und rechts alles freigehalten, auch meine künstlerischen Aktivitäten, dass ich nur für meine Stadt da bin und es nach vorne bringe und dem Ganzen wieder Leben einhauche, was es braucht. Weil wenn du dir diesen Stadtplatz anschaust und den Vergleich hast, wie es vorher war, da blutet dein Herz. Der Leerstand der Geschäfte zum Beispiel. Hätte sich nie irgendjemand gedacht. Ja, und du weißt, der Kopf fängt in der der Fisch fängt in der Regel an am Kopf. Nein, jetzt habe ich einen Moment. Wie geht das? Der Fisch
stinkt vom Kopf an, oder sagt man nicht Moment, so? Nein,
ganz laut. Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Sowas. Genau. Ja, ist natürlich jetzt krass formuliert, aber da brauchst du schon also mehr wie einfach nur Bürgermeister
Vision
sein.
Wahrscheinlich.
Visionen. Da brauchst du Menschen mit Visionen.
Ja. Und natürlich vielleicht auch, wie du am Anfang sagtest, die Leidenschaft. Dass man eben nicht sagt, Freitag hört's auf und Montag fängt's wieder an, sondern das ist wahrscheinlich dann auch das Commitment, das man bringen muss, dass es eben nicht eine Uhrzeit hat.
So ist es. Und in meinem Fall, ich bin das ja gewohnt, freiberuflich, ja, wenn du ein Projekt hast, da gibt's keinen Feiertag oder Sonntag.
Kennst.
Ich habe jetzt auch wieder gearbeitet im Theater in der letzten Produktion. Wir proben dann, wenn wir proben, ob jetzt am Feiertag ist oder in der Früh oder auf Nacht und Sonntag, und da schaut auch keiner auf die Uhr für die Sache. Und das sind leidenschaftliche Menschen, die ein Ziel haben.
Wird auch nicht für Überstunden bezahlt.
Nein, das ist, da bist nicht der Richtige dann. Bei mir käme auch noch dazu, ich habe keine Familie. So, ich habe wirklich meine ganze Zeit und Energie hätte für diesen Job gehabt. Und es tut mir wirklich leid. Ich habe es angenommen. Es ist, wie es ist. Es war knapp, aber es ist, wie es ist. Aber es tut mir wirklich leid für meine Heimatstadt. Aber wie gesagt, die nächste Wahl wäre dann in 4 Jahren und dann habe ich ein gewisses Alter und ich werde da nicht mehr zur Verfügung stehen. Es war eine Erfahrung, auch jetzt als Kreisrätin, das mache ich natürlich noch fertig. Das ist auch sehr, sehr interessant. Man kommt mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen, erkennt Zusammenhänge, das ganze Gefüge. Aber ich bin nicht so die typische Politikerin, wie gesagt, oder wollte da nie Karriere machen oder innerhalb einer Partei. Ja, sonst wäre ich ja in einer Partei, das sagt ja eh schon so viel. Da musst du ja eh schon Kraft haben, weil du hast ja immer den Gegenwind.
War schon ein Wahnsinn, dass du es dann auch ohne Partei so unglaublich weit geschafft hast.
Hm? Naja, ich habe schon, wenn ich eine Idee habe, ich bleib da dran, ich verbeiß mich. Aber nicht mit Gewalt, es muss schon alles friedlich, es geht um das gute Wollen. Es geht um das gute Wollen, daran glaube ich.
Apropos gutes Wollen, morgen am 5. November 2024 wählt die USA ihren neuen Präsidenten oder Präsidentin. Donald Trump und Kamala Harris gehen ins Rennen. Zwei Persönlichkeiten meiner Meinung nach, die unterschiedlicher nicht sein können. Und es scheint so, als wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ein enges Rennen. Wie denkst du denn über die Bewegung in unserer Welt, dass sich immer mehr Menschen anscheinend wieder nach einem sogenannten, wenn ich den Ausdruck mal sagen darf, Führer sehnen, auch wenn dies mit dem Verlust von Anstand, Moral, Werten, Mitgefühl, Liebe und auch einer feinen Sprache einhergeht?
Ich frage mich, wie es so weit kommen konnte, was das für eine Dynamik genommen hat. Und ich frage mich, warum da keine anderen Menschen übrig geblieben sind. Zwei andere, die eben mehr mitbringen, ja, die auch ein gewisses Wissen, eine Erfahrung, Lebenserfahrung mitbringen und trotzdem Niveau noch haben. Ja, ich finde aber auch beide jetzt wirklich nicht gerade the best of the best. Wo sind da Leute, wo sind da andere Kaliber von Menschen? Aber diese Politik, da geht's halt wie immer um Macht und um so, so viel mehr. Und dass sich das so entwickelt hat. Also wie gesagt, ich kann mich bei beiden, also kann ich mich nicht genug wundern, dass die es geschafft haben. Also gut, die Kamala, ja, wissen wir ja, weil Biden weg ist, aber ob sie die richtige ist und Trump, also ich bei beiden, ich schätze mal, dass Trump gewinnt, aber
Ich meine so im Allgemeinen, man sieht ja in Frankreich, in
verrohnt,
Italien,
ja?
Bei uns mit der AfD, da ist ja irgendwie eine Sehnsucht in den Menschen, in den meisten Menschen, dass jemand ihnen das alles abnimmt. Dass einer wieder das Zepter in die Hand nimmt und sagt, hör mal auf, ihr könnt alle so ungefähr in eurem Garten sitzen und die Sonne genießen. Ich werde das hier mit euch für euch machen.
Genau, und das Hirn am Eingang abgeben am besten noch, oder? Genau, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Dass die Leute nicht selbst mit anpacken und ihr Leben in die Hand nehmen, sondern bequem sind und wollen, dass jemand anderer das für sie macht.
Ja, und jemand Radikales, Starkes, also stark meine ich jetzt so fast brachial, aggressiv. Ich denke ja immer, es ist ja dann nicht die Schuld dieser Menschen, die da sich hinbewerben in so ein Amt, sondern ja, es ist ja,
schon hin.
Ja, ja, nein, aber die Schuld meine ich, du kannst ja nicht sagen, der ist jetzt schuld, sondern es haben ja Menschen den auch gewählt. Und das meine ich, ist ja eine Mitverantwortung. Und da ja, muss man auch mal überlegen, warum ist das denn so? Und was mir aufgefallen ist, dass, vielleicht tue ich Kamala Harris Unrecht, aber ich habe jetzt auch nicht jede Debatte angeschaut, und nicht jeden Speech. Aber mir fällt auf, dass es sehr viel darum geht, dass sie sagt, wenn der Trump an die Regierung kommt, dann passiert das Schreckliche oder jenes Schreckliche.
Es wird nur
aber
noch eigene, schlecht gemacht.
Eigene Ideen, was macht denn sie? Mhm. Und das macht ja den Unterschied zu ihm, weil er sagt die ganze Zeit, was er alles machen will. Ob das dann stimmt, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde so interessant, dass die Menschen manchmal nur mit ihrer Verteidigung beschäftigt sind und dann den anderen natürlich sehr, sehr schlecht machen.
Das ist ja schon, das habe ich in meinem Wahlkampf nie gemacht. Ich habe nicht ein einziges Mal über irgendjemand anderen schlecht gesprochen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Man könnte's, weißt du, aber was ist das für ein Niveau? Was kriegst du dann für einen Menschen dahin? Das ist ja brachial, wie du schon gesagt hast. Was hast du dann für jemanden da sitzen? Oder wie die aufeinander losgehen? Was sind das denn für Vorbilder? Was soll denn da noch nachkommen? Was macht das für einen Eindruck auf die ganze Bevölkerung? Es wird immer rauer, immer verroter. Kein Wunder, dass dann alle Schusswaffen haben müssen. Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Also heile Welt ist was anderes. Und ich mache mir im Moment so insgesamt schon ein bisschen Sorgen über diese ganzen Entwicklungen überall. Also das ist nicht für mich, aber insgesamt sieht das nicht besonders rosig aus aktuell. Mhm. Und gerade von USA, stimmt, das ist ja heute Nacht unsere Zeit, ne? Davon hängt ja sehr, sehr viel
morgen,
ab.
Morgen. Heute ist der 4., morgen 5., morgen Nacht ist es.
Morgen Nacht, unsere morgen Zeit. Noch. Okay, ja. Und es hängt ja so viel davon ab jetzt auch, wie die Wahl ausgeht.
Ja, und auch wie es uns dann geht.
Ja, ja, meine ich ja. Das meine ich ja. Das,
obwohl man auch da wieder aufpassen muss, dass man es nicht wieder den anderen in die Schuhe schiebt. Mhm. Okay? Also ich sag mal, das ist ja auch schnell so gesagt. Ja. Oh Gott, wir leiden, weil. Mhm. Aber man könnte ja auch das eigene Schicksal in die Hand nehmen. Du stehst ja noch immer neben deiner politischen Karriere, oft auch als Schauspielerin und als Entertainerin auf der Bühne. Bis gestern hast du, wie schon zu Anfang gesagt, in München in Dirk Dobrovs Theaterstück Diva, welches der Regisseur Bernd Seidel inszeniert hat, auf der Bühne und spielst die Rolle der Diva, also gleichnamig wie das Stück. Die SZ schrieb vor einigen Tagen in ihrer Kritik mit der Headline »Raus aus der Komfortzone«, dass das Stück, in dem es um die schonungslose Lebensbeichte eines am Virus erkrankten Strichers geht, den Zuschauern, also dass diese Zuschauer extremst gefordert sind und sogar Momente hörbarer Betroffenheit erschafft. Mhm. Dort liest man aber auch, du brillierst mit deiner Strahlkraft als verführerische und zugleich mütterliche Instanz und verhüllst selbst dem gefallenen Protagonisten für einen Augenblick, so verhüllst du ihn so ein bisschen mit Wärme. Ist es dir wichtig, in deinem privaten und in deinem beruflichen Leben, dich immer wieder solchen neuen Herausforderungen zu stellen und dich eben nicht in die Komfortzone zu begeben?
Ja, anscheinend, ja. Immer schon die Herausforderungen gesucht. Ich hätte mich schon längst bequemer machen können, aber ich denke, das hat auch was mit Ziele zu erreichen, zu tun, Grenzen zu überschreiten, immer ohne anderen damit zu schaden, ganz wichtig, und dem Leben auch einen Sinn zu geben, ja, es mit Sinn und Aufgaben zu füllen. Ich könnte mich schon länger zurückziehen und einfach nur irgendwie rumhängen, aber es ist mir ja viel zu langweilig. Wobei ich mich zukünftig schon ein bisschen mehr zurücknehmen werde. Also mit zukünftig meine ich jetzt so die nächsten 1-2 Jahre. Aber trotzdem immer wieder neue Projekte mache und mich da reingebe. Aber auch ich merke, dass ich nicht mehr so viel Energie habe, wie ich es schon mal hatte und gut damit haushalten muss. Mit meiner Zeit, mit meiner Energie und mir gut aussuche mit Menschen, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite und auch vor allem Privatzeit verbringe. Und da bin ich sehr viel zurückgezogen und allein mit mir.
Und meine letzte Frage wäre, welche Träume du denn noch hast, welche Sehnsüchte?
Da bin ich schon längst drüber hinaus. Alles, was ich mir erträumt hatte, die Sehnsüchte, die ich hatte, das habe ich alles erfüllt und gestillt. Ich bin eigentlich schon lange im Bonusbereich. Tatsächlich, ich bin schon lange im Bonusbereich. Ich bin froh, wenn es so bleibt, wie es ist und wenn ich noch schmerzfrei ein bisschen über dieses Erdenrund wandeln darf.
Ja, sehr schön. Ich danke dir, liebe Gloria, für dieses wunderbare, offene und vertrauensvolle Gespräch, welches mir auch wieder einmal gezeigt hat, dass wir Menschen sehr viel genauer hinschauen und hinhören müssen, bevor wir uns ein Bild von einem Menschen machen.
Never judge a book by its cover. Ja, so ist es. Also ein Buch nicht nach dem Umschlag beurteilen, aber wir wissen es.